Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 293, heute mit Felix.
GIFs.
Felix.
GIFs.
Und Markus.
Wie war das nochmal?
Ja, genau, das frage ich mich leider auch die ganze Zeit.
Immer das Zweite.
Ich hatte eben vergessen zu erwähnen, dass ich gar nicht klatschen kann.
Hä? Was?
Ja,
ich bin raus.
Den Arm gebrochen,
du musst auf der Audiospur dann irgendwie die richtige Stelle suchen. Aha. Ist ja nicht so lange her, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe.
Ja, na, übrigens, mir fehlt ein Arm.
Ja, so ähnlich.
Bist du kaputt oder was?
Ich darf den in der Woche nicht bewegen.
Ach, das ist nichts, wenn man alt wird.
Nee, gar nicht.
Ja, aber wenn du an der richtigen Stelle Hallo sagst und hinterher dann am Ende auch wieder an der richtigen Stelle am Gerät, dann kann ich die Spur relativ gut einpassen.
Ja, dann ist gut,
Anfassen.
Ich gebe mir Mühe.
Das hast zwei Aufgaben heute.
Die Hälfte davon habe ich vielleicht schon gemeistert.
Ja, nee, wunderbar. Wunderbar. Ich bin übrigens auch da, ich bin Ingo, hi, hi. Nur falls ihr euch wundert, wer diese komische Quasselstruppe ist. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja?
Naja.
So die Begeisterung hier. Am Montagabend. Wunderbar. Na gut, kommen wir zum Blast from the Past. Wir haben ein paar Kommentare zur letzten Sendung
so
bekommen.
Much.
Und zwar so hatten wir uns da ja um diese Audiogeschichten gekümmert.
Ah,
Audio-Zeug,
genau.
Ja. Audio-Dixie.
Ich erinnere mich. Genau, ja. Personal
Audio.
Streaming.
Fu.
Das sind ein paar Kommentare, ich habe mal ein paar Dinge rausgepickt aus den Kommentaren, dass einerseits dieses YMPD, wo wir gesagt haben, ist fertig, was korrekt ist, aber es gibt ein MyMPD, was weiterentwickelt wird.
Und der ist better?
Das ist nice. Weiß ich nicht, sieht auf jeden Fall anders aus und das
und
Projekt ist halt noch aktiv, ja, genau. Also, ja, warum nicht?
Ich find's auch nice.
Und es ist gleiches Konzept, aber ich glaube noch ein bisschen mehr Features und so. Aber, also ich meine, wenn ihr YMPD benutzen wollt, wie wir gesagt haben, ist fertig, kann man immer noch tun. Wird immer fertig sein.
Genau.
Solange es funktioniert, ist gut.
Es ist halt diese eine Executable, die man starten kann und dann macht es
genau.
Das Richtige, das ist schon cool.
Executable, doppelklicken. Aber ich glaube, so wie ich das gesehen habe, MyMPD ist halt gleiches Konzept.
Ja, genau. Gleiches Ding, kannst auch eine Executable doppelklicken.
Genau, aber halt noch maintained. Dann, wenn ihr auch auf dieser, wir hatten ja noch das, dass man irgendwie so ein Auto-Playlists haben will. Und für MPD gibt es wohl so ein so ein Non-Interactive Auto-Queuing-Client, den Leute benutzen, der zum Teil ganz gut funktioniert wohl und zum Teil nicht so gut. Aber ja, da kann man sich dann halt so Queues generieren lassen und die benutzen dann irgendwie Last.fm für Similar Artists, ähnliche Künstlersuche oder so. Und bauen dir dann halt eine Playlist zusammen. So, wenn ihr das Problem habt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, ist nicht so schwierig zu integrieren, wenn ihr eh schon MPD verwendet, glaube ich. Und dann hier was ich mir tatsächlich mal irgendwann damals angeschaut habe, so ein bisschen ist dieses Funkwall. Was dieses Fediverse Audio Streaming mit dezentral und so. Ja, sieht irgendwie auch ganz interessant aus und ich habe da, glaube ich, mal damals ein bisschen rumgeklickt.
Das habe ich noch nie benutzt.
Ist ganz interessant, aber irgendwie so ganz verstanden habe ich es nicht.
PeerTube bloß
für Musik.
Für Audio only, oder wie?
Ja, ich glaube, das ist so.
Ja, und du schmeißt irgendwie deine eigene Musiksammlung rein, hatte ich so verstanden.
Genau, ist halt also du hostest das und du kannst das dann benutzen und mit deinen Kollegen sharen und ja.
Ja, mit deinen Kollegen sharen kannst du die Sachen, die wir besprochen hatten, auch.
Ja, aber halt
da kannst du mehrere Accounts.
Also ich habe einen Server, du hast einen Server, wir haben beide eine Musik und ich kann deine Musik hören und du kannst meine Musik hören. Das andere ist ja schon eher so zentral.
Ja, das ist ein Server, ja, richtig. Voll richtig.
Das halt, klar, du kannst einen zentralen Server sharen, aber hier ist halt wirklich dieses Federated noch ein bisschen mehr im Zentrum, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Aber eben, also so wirklich.
Aber es spricht auch Subsonic, also dieses eine Protokoll.
Ja,
ja, ja,
es ist Fediverse. Moment, Subsonic war ja für die Clients. Ja. Aber die machen doch jetzt nicht das Fediverse über Subsonic, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Nö, die machen es bestimmt irgendwie anders, also du kannst zum Beispiel DSUB benutzen, um gegen deinen Server zu verbinden, dich zu verbinden.
Genau.
Das geht noch.
D-Sub und Substreamer, genau, das sind auch die. Und jetzt aber nochmal, gibt es da Docker-Image?
Bestimmt.
also ich habe auch gerade
bestimmt einen Docker-Image.
Auf jeden Fall ist das GitLab, was sie hosten, gerade down, deswegen. Also das eine Doku, die hier verlinkt war, war
ja, nicht ist, abrufbar. Ich, alles so also, ein bisschen.
Da müssen sie nochmal, weiß ich nicht, ran. Auf jeden Fall stimmt da irgendwas nicht. Oder ja. Ihre GitLab-Pages sind irgendwie kaputt oder irgendwas.
Ja, ich glaube, Links sind einfach kaputt.
Ja, durchstöbere die Installationsdokumentation landet auf 404.
Naja. Ja, genau. Kann man wohl machen. Hier, Docker Installation. Du musst irgendwie auf docsfunkwal.audio und dann ist es halt ein, ist vermutlich nicht mehr die gleiche Doc, darum sind all die Links kaputt. Aber die Doku ist schon da.
Ja, und vor 5 Tagen haben sie ihren eigenen Container deprecated, der alles konnte. Jetzt musst du irgendwie, weiß nicht, Docker Compose oder so machen.
Ja, das ist ja auch kein Problem.
One container to rule them all machen sie nicht mehr.
Ja, ist vielleicht gut. Also nachdem wir auf Arbeit irgendwelche Container haben, die irgendwie mittlerweile 100 Gigabyte groß sind, verstehe ich eigentlich, warum die Leute Container bauen. Die können auch irgendwas anderes machen. Jedenfalls halten sie das nicht richtig.
Haben Docker als Beschreibungssprache für VMs entdeckt. Ja. Man sollte ihnen vielleicht mal erklären, wofür Ansible gut ist.
Oh, also echt 100 Gigabyte Container, irgendwas läuft da schief. Aber naja.
Ja, aber ist alles drin.
Ja, es ist genau, es ist alles drin. Ja, korrekt. Das wird dann durch die Gegend geschippt. Das ist total gut.
Ich würde sagen, dass wir Funkwhale nicht besprochen haben, das ist ein echter Miss. Das ist, wir müssen quasi die letzte Sendung löschen und nochmal aufnehmen.
Was?
Nö.
Müssen wir, das ist cool, das sieht echt cool aus, sieht schick aus. Genau. Danke für den Tipp.
Du kannst es jetzt mal installieren und dann kannst du uns dann erzählen, wie gut oder wie schlecht es ist.
Mach's nicht jetzt, weil noch mit euch reden.
Genau, nicht während der Sendung, aber
irgendwann. Aber Hausaufgaben auf die nächste Sendung für Markus.
Hausaufgaben, genau. Moment, falscher Film.
Hefte raus.
Ja. Klassenarbeit, falscher Film.
Markus,
falscher
das gibt Film. Eine 6, setzen. Nächster bitte.
Gut, dann irgendjemand hat noch vorgeschlagen, Kapitelmarken im Podcast.
Genau, das ist halt. CH. Ja, genau, das ist irgendwie so. Ja. Man kann sie halt in Feed packen, was wir auch tun.
Podlove Simple Chapters, machen wir das? Machen wir das?
Ja.
Bin mir da nicht mehr sicher.
Klar ist vielleicht, aber ich sage jetzt einfach ja. Natürlich machen wir das.
Echt? Machen wir das?
Ja, ja. Ja, komm, nee, schau nach.
Nee, ich glaube nicht, dass wir das noch machen.
Doch, komm.
Echt?
Doch. Kann ich mir nicht vorstellen. Gar nichts heißt.
Nee.
Also das Hauptproblem ist, dass wir so viele Outputs haben, oder? Dass wir dann überall diese
Das Hauptproblem ist, dass dieses Chaptermarks, also wir haben hier, ich habe es aufgemacht, ich kann confirm, wir benutzen dieses PSC Chaptermark Format.
Ja. Machen wir auch.
Das da drin. Genau. Problem ist, gibt halt genug Clients, die das halt nicht machen.
Es macht fast keiner.
Ja, macht halt fast keiner. Die wenigsten Clients können halt diese Chaptermarks aus dem Feed. Und ja, das ist korrekt, dass man die vermutlich eher da haben will als in Audio-Files. Das ist ein guter Punkt, gerade für Podcasts macht das absolut Sinn. Aber, wie wir gesehen haben, ganz viele Clients haben keinen Support. Wenn du einfach das File sharest oder so, verlierst du die Chaptermarks. hat halt irgendwie auch so ein paar Probleme. Es gibt schon auch einen Use Case, dass diese Dinger im File sind und es wäre halt schon geil, wenn die in Sync sind.
Ja, ja das wäre schön. Haben wir aber nicht. Müsste man die MP3-Datei jedes Mal neu bauen, hatten wir letztes Mal besprochen. Und auch MP3 können auch erst seit 10 Jahren oder sowas, glaube ich, überhaupt Chapter Marks. Ja, vorher war das nur für M4A-Dingsy-Dateien, also für diese Apple AAC-Dinger. Erst dann kam es irgendwann für MP3s, beziehungsweise viele Clients haben das, konnten das dann auch auslesen in MP3s. Und ja, wir haben immer noch das Problem, dass man sie halt neu codieren müsste. Klar, könnte man machen mit diesem Tool, was wir hier vorgeschlagen, was da vorgeschlagen wurde, MP3-Chaps, aber müsste man mal tun. Aber unser Problem ist ja überhaupt erstmal, die Chapter-Marks zu erstellen, bevor wir sie dann irgendwo reintun wollen. Aber gut, nee, also wenn ihr selber Podcast produziert, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Vielleicht ist es was. Ich mag das ja auch immer, wenn ich irgendwo raufklicke und dann gleich Radio Tux lese oder so. Super. Also, total, total toller Artikel. Ja, super Geschichte. Könnt ihr so machen. Die haben auch ein eigenes Skript geschrieben, irgendwie, was diese Kapitelmarken dann in diesem Feed baut. Aber ich meine, das in den Feed bauen haben wir ja auch schon gelöst. Unser Problem ist ja nur, die Kapitelmarken zu erstellen. In Anführungsstrichen nur
das Problem. Also, ja, das eine Problem und das andere Problem wäre nachher im. Also, entweder musst du es ja halt perfekt first time, was halt schon schwierig ist und es wäre eigentlich schon nice, wenn du das Problem halt crowdsourcen kannst. Dann musst du aber halt diese Files bearbeiten können.
Irgendwie. Und du brauchst eine Crowd.
Ja. Ja.
Großes
Problem. Ich sehe das Problem.
Ja. Okay, machen wir es weiter über AI.
Ja, genau.
Ich habe gehört, das ist sehr gut. Ist auf jeden Fall immer sehr witzig. Ich glaube, es ist okay.
Was da rauskommt, ja. Genau.
Ja, oder wir müssen halt dieses Python-Skript wieder mal fixen oder so.
Welches? Achso, ja, nee, wir machen weiter AI. Wir sind jetzt quasi den Weg gegangen, der wird bis zum Ende durchgeführt.
Also kann bis nur Skynet besser werden.
Quasi. Bis Skynet da ist, müssen wir jetzt AI machen. Ja. Das ist quasi der erste Schritt.
Ja. Und unser Chapter Marker Tool übernimmt dann die Welt.
Genau das.
Wunderbar. Haben wir noch was? Blast from the Past?
Gravatar Support. Ja, stellt sich raus, ich habe hier unser Kommentarzeug mal geupdatet und stellt sich raus, wir hätten eigentlich immer schon dieses Gravatar enabled gehabt, aber man hätte das im Client halt auch noch tun sollen. Und jetzt mit der neuen Version ist im Prinzip die Server die Hauptkonfiguration und der Client wird ignoriert und dann funktioniert das und dann habe ich auch gleich nochmal irgendwie nochmal einen Bug gefeilt gegen das Kommentar-Dingsy, weil das irgendwie dann ein bisschen scheiße ausgesehen hat und jetzt scheint so einigermaßen zu passen. Und jetzt haben wir Gravatar-Support für. Also wenn ihr da eine E-Mail-Adresse mit Gravatar angebt, dann bekommt ihr jetzt nicht nur irgend so ein komisches Bild, sondern halt euer Gravatar.
Euer
komisches Bild.
Bei manchen Leuten funktioniert das einfach so schon, das ist ja verrückt.
Ja, das ist halt abhängig von deiner E-Mail-Adresse, die du angegeben hast.
Genau, aber ich habe letztens auch gemerkt, Gravatar ist auch schon nur noch was für alte Leute. Ich habe mich in einem GitLab eingeloggt und der Admin hat gesagt, wie, unser GitLab kann Gravatar? Nehmen wir mal ein Bild da gesehen. Er hat gesagt, ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Also ja, das kannst du mal sehen. Es gibt so wenig Leute, die das machen. Also irgendwie, keine Ahnung, machen das auch
ich
schon.
Ich glaube, wenn Leute das wissen würden, dann würden es auch mehr machen.
Ja, also Gravatar ist schon, also ist schon lustig.
Ja, ist auch so ein, ich finde es auch nice.
Ja, ist schon lustig, aber es ist auch so ein zentrales Datenmoloch und ja.
Aber es funktioniert und ist free.
Forever.
Genau.
Ja. Also das mit funktioniert steht nicht auf der Webseite, aber das mit free steht auf der Webseite.
Ja. Wem gehören die eigentlich? Also ich meine,
weiß es nicht. War mal WordPress, oder?
Hört sich
dann an. Okay. Das ist immer noch Automatic oder wie heißen die?
Am 6. Dezember 2021 haben sie 113 Millionen E-Mails verloren.
Ja, siehst du.
Das Zeichen, oder? Oh, habe ich nicht darüber geredet. Naja.
Tja.
Man kann ihm alles wissen. Ich habe nur Gravatta gegoogelt, dann war es quasi der zweite Treffer.
Gut. Kommt drauf. Aber hat man da ein Passwort? Nee, da hat man nur die E-Mail-Adresse. Ich meine, meine E-Mail-Adresse nee, ist sowieso. Passwort.
Das ist bestimmt ein Passwort, um dein Zeug zu managen. Ey. Oder? Du hast dich da einfach schon seit 15 Jahren nicht mehr eingeloggt, aber das halt. Also.
Naja, wie lange gibt es das Ding genau? Mindestens so lange, ja.
Mindestens seit Dezember 2021, ja.
Also seit 2007 ist ein Automatica-Projekt und ja. Vermutlich gab es das vorher schon ein bisschen.
Okay.
Also schon so ein paar Jahre. Probably.
Vermutlich. Ja, könnt ihr benutzen oder auch nicht. Wenn ihr es benutzt, dann habt ihr jetzt auch Kommentare bei uns, euer Gravatar-Bild in unseren Kommentaren. Wenn ihr was kommentiert auf unserer Website, sehr schön. Kommen wir zum Toten der Woche. Hat jemand... Achso, ja,
so
da,
viele Tote. So
der,
viele.
Der Erfinder des GIF. Letzte Woche haben das wir uns GIF. Noch gestritten. GIF. Letztes Mal haben wir uns noch drüber gestritten. Jetzt ist er endlich tot.
Was?
Ingo.
Ingo.
Das ist nicht okay.
Ja, nee.
Raus.
Da bin also, ich auch dagegen.
Das kann er jetzt also nicht mehr dagegen sprechen, wenn ich das GIF nenne.
Ja, aber das heißt, er hat auch das nie klargestellt. Und seine letzte Klarstellung war, dass es GIF heißt. Und das wollen wir ihm doch jetzt wohl mal gönnen.
Das ist doch kein Berliner, der Typ. Also wenn er Berliner wäre, hätte er GIF sagen können, aber das geht nicht.
Vielleicht war er ein
nee,
Berliner.
Nee, das war er definitiv nicht.
Also vielleicht war er einmal in Berlin.
Kann das, ja, genau. Ich bin eben Berliner, also heißt es GIF. Nee, sorry. Das kann er nicht festlegen, weil das geht
doch. Doch, kann er.
Nee, ist nicht okay.
Das ist nicht okay, aber das ist so. Das ist die Wahrheit. Ingo.
Also ich
jetzt gönn ihm das, gönn ihm seinen Namen für sein
das
Format.
In dem Artikel oder irgendwo habe ich gelesen, selbst Barack Obama fand es nicht okay, dass er das GIF genannt hat. Also
und?
Ja, also,
gegen Barack Obama. Ja. Das ist doch wohl scheißegal, was Barack Obama
nee,
sagt, wie der GIF oder GIF ausgesprochen. Ja, so wohl nicht. Der Superquatsch. Wenn das jemand sagen kann, das ist ja wohl der Erfinder.
Ja. Ja, also das heißt Graphics Interchange Format, also muss es GIF heißen.
Das heißt Giraffics. Nee,
das
muss nicht.
Das ist so eine Giraffics.
Doch,
Jurassic Park oder was?
Jurassic Park.
Das, jedenfalls, wir wollen es ihm gönnen. Ingo, du willst es ihm auch gönnen.
Ich will
dass
ihm
es
das
GIF
nicht
heißt.
Gönnen. Nein. Sorry.
Doch.
Nee. Ist ihm ja jetzt auch egal,
ob ich
ihm das
die letzte gönne? Würde wird's ihm nehmen. Finde ich nie in Ordnung.
Ist eindeutig ihm egal jetzt, weil ist ja nicht mehr da. Aber 74, naja, ja, hätte man schon noch 10 Jahre gegeben, oder?
Auf jeden
oder?
Fall.
Der hätte schon nochmal klarstellen können, wie man das richtig sagt.
Nochmal.
Ja, jetzt nochmal klarzustellen. Ein für alle Mal.
Ist an einer Covid-Erkrankung gestorben. Na gut, jetzt weiß ich nicht, ob er geimpft war oder nicht. Keine Ahnung.
Ja, mit 74 kann es schon sein, dass er auch dreifach geimpft ist und trotzdem ihn das dahin gerafft hat.
Ja. Gut. Oder nicht.
Ja, nee. Also
auf jeden Fall.
Nicht gut.
Nicht gut.
Nicht gut. Ja. Ja. GIF.
Jetzt gönn's ihm doch, mein
Nein.
Gott, Ingo.
Das heißt doch auch Giphy.com und nicht Jiffy.
Hä? Also, wer sagt das? Hä? Warte mal, wenn's irgendwas heißt, dann heißt es wohl Jiffy.
Nicht.
Also Ingo, never. Damit hast du dich auf jeden never. Fall hier selber ins Aus katapultiert. Das heißt
können wir uns
Jiffy.
Darauf einigen, dass wir es schade finden, dass er gestorben ist und dass wir es eine gute Erfindung finden, dass er dieses Grafikformat erfunden hat, was wir nicht nennen.
Genau. Das heißt nicht Grafikformat.
Grafikformat.
Okay. Ist sonst noch was gestorben, was vielleicht nicht ganz so
Einige
traurig
Sachen.
Ist?
Ja, alles ist gestorben. Alles ist tot.
Ja, alles tot. Flickr zum Beispiel. Flickr hatten wir schon mal, dass es noch gibt, oder?
Na, das ist aber nicht tot jetzt. Nur die Freiheit.
Aber hier, guck mal. Sie haben ja mal gesagt, dass sie irgendwann alle Bilder löschen von dir.
Ja.
Über 1000 oder so. Was war das?
Alle nicht öffentlichen. Ja, nein, sie haben
ja, warte, jetzt erstmal das.
Sie löschen alle über 1000, ja, genau.
Das genau, alle über 1000 haben sie gesagt. Aber jetzt haben sie gesagt, nee, machen wir gar nicht. Wir sind voll die netten Typen. Wir löschen gar nicht alles, sondern wir löschen alle nur alle deine privaten Fotos.
Wenn du kein Pro-Member wirst.
wenn also du kein Brummer mehr bist, genau.
Sie stehen offensichtlich weiter mit dem Rücken zur Wand, sage ich mal so, irgendwie ein Geschäftsmodell zu finden, was sustainable ist.
Ja.
Okay, also verstehe ich. Also sie wollen kein kostenloser Dienst mehr sein, so wie Travata. Ingo ist mad, ne?
Sie können wohl nicht.
Was hat ein Gravata jetzt mit GIF zu tun? Das verstehe ich.
Ja, das ist auch free forever.
Es ging jetzt um Flickr. Wir sind schon ganz weiter. Flickr.
Nee, warum hast du Javata so falsch ausgesprochen?
Bei dir flickert's doch.
Können wir bei Flickr bleiben?
Also die versuchen auf jeden Fall ein Geschäftsmodell zu entwickeln und oder hatten schon mal eins, aber das war irgendwie nicht tragbar genug.
Nicht sustainable.
Scheinbar muss man Flickr Pro kaufen, um weiterhin private Sachen zu haben. Ich meine, es ist ja so ähnlich wie
Free Accounts können weiterhin 50 non-public Fotos haben.
Okay.
Wow. Also Fotos marked as private friends, family or friends and family.
50 sind schon nicht so viele, ne?
Ja,
also
aber
bei Fotos eher
ist halt zum Ausprobieren reicht's. Und dann ist halt eine weitere Fotoplattform. Und für Storage kostet halt doch ein bisschen Geld. Und wenn Leute da meinen, alle ihre Fotos hinwerfen zu wollen, muss man halt auch ein bisschen was in die Hand nehmen. Und so teuer ist es jetzt auch nicht, sind wir ehrlich.
Keine Ahnung, wie teuer es ist, aber es kostet Geld und das ist nicht okay.
Man kann von dem Geld, kann man sich natürlich auch eine VM holen und sich selber Nextcloud aufsetzen, das geht auch. Aber um das hier auf der Audiospur festzuhalten, monatlich 7,50 €, 2-Jahres-Vertrag 5,50 € pro Monat und wenn man jährlich zahlen möchte, 6 € im Monat.
Boah.
Das ist
im Jahr? Ich habe 6, 3, 12, 30, 40 € oder so.
Was? Nein, 60.
Ach so.
60.
5, also und 5 wenn du jährlich zahlst, 72. Das. Aber das ist für das, was du kriegst, im Range, behaupte ich mal, Unlimited Storage. Also wenn du das bezahlst, dann kannst du halt auch alle deine Fotos dahin schmeißen. Ad-free, mit Statistics, muss keine Backup-Sorgen mehr haben. Gut, ich meine, du hast immer noch das grundsätzliche Problem, was ist, wenn dein Anbieter, aber gut.
Zum Beispiel kein Sustainable Modell hat, um irgendwie Geld einzusammeln,
ja.
Und du kriegst Exclusive Discounts from Adobe, Blurb, SmartMark und Prilime.
Wow.
Yeah.
Amazing.
Was allerdings mich daran erinnert, Flickr hatte doch mal dieses Problem mit ihrer App, dass sie irgendwas disablen mussten, weil sie nicht ordentlich skalieren konnten. Mussten sie nicht die Desktop-App beschneiden? Erinnert ihr euch?
Keine Ahnung. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Also.
Natürlich nicht.
Kannst du eigentlich auf GIFs hochladen oder geht das nicht?
Oh.
Triggered. erzähl weiter. Also da gab es irgendeine Desktop-App anscheinend.
Ja, genau. Und die hat aufgrund von Dingen konnte die nicht mehr alles, was man haben wollte. Genau, man konnte nicht mehr aus Deutschland hochladen. Binärgewitter 155, das war ja quasi gestern.
Darum erinnern wir uns auch alle so gut daran.
Oh je, das ist 2016, oh Gott, was mein Hirn da wieder auskramt. Alles klar.
Warum weißt du sowas, Markus? Geht's dir gut? Möchtest du darüber reden, oder?
Vielleicht ist auch einfach Flickr. Ich bin schon so lange immer mal wieder. Ich bin loosely attached to Flickr, weil ich doch relativ lange schon einen Account da habe. Deswegen stolper ich über sie.
Du hast dich eingekauft.
Und leider nein. Oder zum Glück nicht, wenn man das so sich anschaut, was für Stunts sie machen müssen mit ihrem sustainable Geschäftsmodell. Aber die Story damals war, um das kurz aufzurollen, dass Patenttrolle den Flickr-Uploader kaputt geklagt hatten. Und deswegen war der Upload über die App in Deutschland nicht mehr möglich.
Das ist aber auch nur so ein Deutschland-Problem, ne?
Ja, ich vermute, sie haben das mittlerweile gelöst.
Ja,
okay.
Nice. Gut.
Wir das haben echt oft über Flickr geredet sich jetzt gerade. Also das ist schon erstaunlich.
Dafür, dass dieser Service so halbtot ist, ja.
Nein, ist er eben nicht. Also Flickr ist weit davon weg, tot zu sein. Das ist eine wirklich aktive Fotocommunity.
Okay.
In BGT Nummer 18 in Chuck Tester Airlines haben wir darüber geredet.
Und sie haben auch immer wieder das UI aufgeräumt und so. Also ich finde, man findet immer noch eine Menge hübscher Fotos da. Und eben auch gut kommentierter Fotos.
Ja, ich habe es früher mal als Suchmaschine benutzt für freie Sachen. Also wenn du einfach gucken wolltest, dass irgendwas unter irgendeiner Creative Commons Lizenz steht. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Ich glaube nicht mehr, ne? Kannst nicht mehr irgendwie suchen und sagen, dass so irgendwas...
Doch, du kannst doch die geht? License einschränken, ja. Und ja, okay. Sie haben auch, das haben sie in ihrer Ankündigung auch jetzt nochmal geschrieben, dass sie an ihrem Umgang mit Creative Commons nochmal weiter gefeilt haben.
Ja, doch, stimmt, kann man sagen. Okay, man kann suchen. Genau, da deswegen habe ich es mal eine Zeit lang verwendet, aber jetzt auch schon lange nicht mehr, aber das ist tatsächlich ein valider Punkt, ja. Also Leute, wenn sie da Sachen hochladen und wollen, dass es andere Leute verwenden, kann ich da einfach suchen und sagen, ja, ich will es als Creative Commons Lizenz haben und dann kann ich es halt für, je nachdem, unter was der Lizenz steht, auf meinem Blog verwenden oder irgend sowas. Und das ist schon gut.
Super.
Gut, also lebt doch noch, hat bloß jetzt wieder mal eine Einschränkung mehr, aber immerhin, sie löschen nicht alles, sondern...
Sie haben auch gesagt, dass sie alle ab 1000 alles löschen, aber sie haben da in dem Blog geschrieben, das haben wir nie gemacht.
Ja. Weil sie so genau, das haben sie nur betont, wir haben das nicht gemacht, aber sie sagen, jetzt könnte es passieren, dass Accounts subjected for deletion sind. Einfach, wenn jemand zu viele Non-Public-Fotos hat, dann könnte es jetzt passieren, dass der Account demnächst angedroht bekommt, gelöscht zu werden und das dann auch wirklich passiert. Okay. Das haben sie nochmal betont.
Jupp. Tja. So ist es halt.
Sad.
Gut, dann kommen wir zu AEG Mikrowellen.
Also ich meine, AEG Mikrowellen, Kombi-Mikrowellen.
Warum sind die tot? Also ich meine, AEG ist ja sowieso schon...
Nee, also...
Was sind Kombi-Mikrowellen?
AEG Kombi-Mikrowellen haben in... ich weiß nicht, vor einer Woche oder vor zwei haben sie ein Over-the-Air-Update bekommen.
Nice!
Ja. Leider war dieses Update so gestrickt, dass es eigentlich für einen Dampfbackofen ist. Und jetzt denken diese AEG-Mikrowellen, dass sie ein Dampfbackofen sind und funktionieren nicht mehr.
Nice.
Oh, nee.
Ja, genau das.
Und da das Ding wahrscheinlich auch keinen USB-Port hat oder nix, kann man die wahrscheinlich auch nie wieder zurücksetzen, oder?
Ja, ist korrekt.
Ja, steht aber hier drin, we are currently in the process of informing our customers about this. We will call them to make an appointment so that the service technician can come by to perform the update on site. Das klingt schon so nach USB oder irgendwas.
Ja, nach Service-Schnittstelle, ja.
Service-Schnittstelle zumindest, weil wir hatten ja dieses Radio letztens, was gebrickt wurde und da gab es halt nur so, ja, du kannst da vermutlich schon JTAG drauflöten und dann das flashen, aber im Prinzip musst du das ganze Radio austauschen.
Ja.
Und hier klingt es so,
Over-the-Air-Update geht leider nicht.
Ja. Warum geht es eigentlich nicht? Also ich meine, wenn
sie... Ja, weil es nicht mehr zum Wi-Fi connected?
Ja, richtig. Es hat auch vergessen, wie die Wi-Fi-Karte funktioniert, weil es halt eine andere ist.
Ja, okay, das ist dann schlecht, ja. Okay.
Ja, also irgendwie Separation of Concerns und so ist natürlich nicht so. Die Basisfunktion könnte natürlich vielleicht schon, könnte man irgendwie so bauen, dass die trotzdem funktioniert, vielleicht.
Aber ihr sollt es aber nicht kaputt machen. Also,
ja. Das aber man kann es auch nicht kaputt machen, genau.
Also das ist tatsächlich bei mir das Einzige im Haus halt, was noch nicht smart ist. Also habe ich gemerkt, weil wir hatten ja letzte Woche wieder diese blöde Uhrumstellung und irgendjemand hat mich von meiner tollen Normalzeit in irgendeine komische andere Zeitzone gepackt. Jedenfalls, das ist die einzige Uhr, die ich noch per Hand umstellen musste. Und meine Frau hat mich angerufen und gesagt, ihre Armbanduhr ging falsch, aber da bin ich jetzt nicht zuständig für.
Ich davon zu hören.
Genau. Aber der Backofen mit seiner Mikrowelle drin, also wir haben tatsächlich auch so eine komische Kombi, aber nicht von AEG, sondern von so einer anderen deutschen Firma, die, ja, hängt nicht im WLAN. Updatet sich nicht von allein. Ansonsten sind die Smart-Geräte alle super, bis wir Skynet natürlich haben. Dann ist eh alles scheiße.
Mhm. Ja, aber bis dann sind sie schon geil.
Bis dahin ist es egal. Also schon alleine, weil du musst dich nicht drum kümmern, dass irgendeine Uhr umgestellt wird.
Ja,
erst wenn dich dann irgendjemand anruft und sagt, sag mal, muss ich eigentlich das und das machen? Irgendwie, meine Uhr geht falsch. Das heißt, ja.
Affengriff musst du machen.
Aber es ist schon so ein bisschen creepy, weil wir haben auch nur noch so einen Backofen, wo das eigentlich, das sollte eigentlich, glaube ich, das auch automatisch aus dem Stromnetz oder irgendwas tun. Wäre eigentlich so konfiguriert und soll das irgendwie auch können und da hat es irgendwie gefailt. Und ich habe echt bis ich irgendwie, ich glaube, einen Tweet von der Maus gesehen habe, dass irgendwas mit Zeitumstellung ist, habe ich echt nicht mitbekommen, dass Zeitumstellung ist, weil ich habe vorher nichts davon gelesen und ich bin dann halt irgendwann aufgestanden, halt so, ja, und dann schaust du halt aufs Handy und dann ist halt irgendeine Zeit und es war jetzt nicht irgendwie super früh oder super spät oder so, sondern halt so normale Aufstehenszeit und dann ja, bist halt so am Computer.
Wenn du mit Dinge Menschen zusammenlebst, die so einen richtigen Biorhythmus haben, dann
so kleine
Dinge. Dann merkst du das sofort, weil dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, zu spät ist dieses Ding wach geworden. Ja. Ne? Komisch.
Ich weiß nicht, also
was, ja, oder mit was? Tieren. Du kannst auch Tiere nehmen. Also wenn es Hunde, Katzen, Mäuse, Kühe.
Mäuse?
Was weiß ich, was du mit Tieren hast.
Wie wirst du von deinen Mäusen geweckt?
Naja, ja, wenn sie frei
auch besonders laut. Mäuserad.
Oder? Such dir was aus.
Das will ich jetzt aber klargestellt haben.
Ich habe keine Maus, was weiß ich. Das war Hunde, Katze, Mäuse. Was man halt so sagt. Das ist meine Güte.
Hahn vielleicht.
Das ist aber an den Haaren herbeigezogen.
Da, Klatsch, ey.
Nee, also irgendwie alles stellt sich ja mittlerweile um, ja. Also egal, welche Uhr das ist, aber diese eine am Backofen, ich brauche auch so eine smarte Mikrowelle, Dings-Kombi, die dann gebrickt wird über ein Update.
Toll.
Dafür habe ich wenigstens eine Uhrzeit, die funktioniert,
ja. Ja, bis sie dann nicht mehr funktioniert, korrekt, ja.
Ja, aber da kommt ja jemand vorbei und macht es wieder ganz.
Die Frage ist halt, wie rufen sie diese Leute an? Das ist mir absolut unbegreiflich.
Oder was ist die Frage?
Danke.
Ja, du fragst, wie rufen sie die Leute an? Fax wird's nicht sein.
Okay, stimmt. Jetzt, wo du sagst, rieche ich es auch.
Ich meine ja nur.
Naja, ich weiß,
musst du immer deine, musst du es irgendwie im Internet registrieren und musst du da deine Telefonnummer angeben oder wie?
Vermutlich. Und ich meine, spätestens wenn du merkst, dass das Ding nicht mehr funktioniert, wirst du wahrscheinlich auch jemanden versuchen anzurufen. Von dir aus, dass du das irgendwie sagst, hallo, das Ding funktioniert nicht mehr.
Es sagt immer, dass es die Mikrowellenfunktion nicht starten kann.
Ja, genau. Es will ständig was dampfen, aber ich habe gar keinen Dampf da drin.
Ja.
Dampf leider alle.
Ja, nee, also smart gehört die Zukunft, eindeutig, alles super. Wir müssen uns keine Sorgen machen. In Deutschland, die Welt ist nicht verloren. Es kann alles nur besser werden. Ja, das war eine gute News, eindeutig. So, was geht es tot? Git RIP.
Es gab es gibt so ein paar Alternativen, würde ich sie sagen, zu GitHub. zum Beispiel GitLab, auch die offizielle Instanz. Und dann gab es Git.RIP und dort hast du quasi so Source Code gefunden von Sachen, die geleakt sind oder von YouTube.dl oder DMX oder so. Also quasi Grauzone, würde ich es nennen. Dieses Portal ist jetzt leider vom FBI geseized worden.
Diese blöden Leute.
Die News, die da verlinkt ist, ist aber eingereicht vor einem Jahr, ne?
Ja, ist so. Ist es wirklich so? Stimmt.
Sorry.
Keine Ahnung. Ja, cool. Nee, keine Ahnung, wie das dann mir untergerutscht ist.
Ja.
Ist es vom Jahr schon? Aber das
wie die Zeit vergeht.
Also, wir machen ja schon seltene Sendung.
Das,
ne?
Ja, das aber kommt davon, dass wir einfach so, dass wir News vor uns herschieben. Das ist manchmal das dann.
Ja, nee, keine Ahnung, warum ich das noch in meinem News-Roster hatte. Na gut, so ist es halt. Seit einem Jahr. haben wir ein Jahr lang, aber hat es dich ein Jahr lang gestört?
Ich habe nicht gewusst, dass es, ich habe mich, weiß nicht,
die Sache ist ja quasi, nicht genau, jetzt.
Nee, die Sache ist ja quasi, der Dienst hat ja quasi immer nur Sinn gemacht, wenn es irgendwas neu gab. Und dadurch, dass dann halt nichts mehr neu auf dieser Plattform gab, bin ich dann natürlich auch nicht draufgegangen. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt mein Daily Driver oder so gewesen ist.
Ja. Also
seit einem Jahr.
Ja, du hast es ein Jahr lang jetzt nicht vermisst.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja eine Plattform, wo man nicht, die man nicht täglich besucht, sondern eine, wo dann was drauf geleakt ist.
Ja, ja,
da geht
schon,
man da hin.
Mein Punkt ist, du hast
so ein Jahr lang. Jährlich.
Ja. Jährlich.
Okay. Jetzt nach einem Jahr hat er gemerkt, dass was fehlt. Ist
nicht mehr. Ne? Ja, okay. Mhm.
Ja.
Fair.
Tja, jetzt noch was Trauriges, dass die YouTube-Warnst-App ist eingestellt. Es ist eine alternative YouTube-App gewesen, die alle diese Sachen konnte, die du auch mit dem Premium YouTube bekommen konntest, ohne dass du das Premium YouTube brauchtest.
Aha. Ja. Verrückt, also, wie Werbung, sich das nicht durchsetzt und bleibt.
Ja, komisch. Verstehe ich auch nicht so wirklich, wie das jetzt passieren konnte.
Ah, ja, also, naja, ist ganz klar, Google hat dieses Projekt gebeten, das sein zu lassen.
Ja, und da haben sie gesagt, na gut, wenn die so nett fragen, dann machen wir das besser so.
Ja.
Genau. Das ist quasi die News. Glücklicherweise haben wir jetzt hier in der nächsten Kategorie, Ingo.
Ja, keine Ahnung.
Jetzt,
ja, scheiße.
Was ist die nächste Kategorie?
Untoter der Woche.
Ah, danke. Das ist wichtig für die AI. Revanced. Was quasi das, die Weiterführung von dem Projekt ist.
Sehr gut, okay.
Genau, also es, das Original ist tot, aber es lebe der Klon oder der Fork, würde ich jetzt sagen.
Ja, bis er auch ein Cease and Desist Letter von Google bekommen und dann.
Genau, sie sind halt auf GitHub gehostet, ich weiß nicht genau, wie lange das hält. Also.
Ja.
Ja, genau.
Ja, da
Revanced, das neue.
Geht mal zu GitRip. Ach nee, die waren ja auch schon weg.
Du siehst ja, seit einem Jahr schon.
Ja, ja. Ich sehe das Problem jetzt ein, ja. Ich behaupte das Gegenteil, was ich vorher gesagt habe.
Okay, alles klar. Nice.
Aber dieses Revanced, die haben bisher nur das GitHub-Repo, hm? Oder die Revanced-App, die hat im Twitter-Profil, geht die auf revanced.app und das wiederum, die Domain, leitet wiederum weiter auf das GitHub-Profil. So ein,
ich glaube, du kannst es dir von den Quellen bauen. Abgesehen davon funktioniert natürlich die Original-Warnst-App noch.
Bis ich also die irgendwann nicht mehr funktioniert, weil sie kaputt ist, weil sie nicht
genau, genau. Wurde. Aber genau, die Idee ist ja quasi, dass du mit Revanst dann den Forecast, der dann weiter funktioniert. Genauso wie YouTube DL zu YouTube DLP oder so. Was ja quasi das Gleiche ist. Dann funktioniert das eine halt weiter, während das andere gestorben ist, weil es halt nicht mehr funktioniert. Jo. Das ist halt immer die Sache mit diesen proprietären Schnittstellen und diesem Screenscraping und so. Und das funktioniert halt immer nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und irgendwann hört es dann auf.
Gut. Dann wisst ihr ja, wo ihr jetzt hingehen könnt oder noch warten, bis es da auch irgendwelche Binaries gibt. Keine Ahnung. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das wäre, da wäre News. News, News. Die News.
Mhm. Ihr macht mir ein bisschen Angst.
Ihr kennt ja nicht wieder News.
Excel-Obsession.
Ja. News. Was hat er daraus gemacht?
News.
News.
News. Send News. Ja, nice.
Ja, unsere AI.
News. News.
Das ist halt dieses Google Text-to-Speech. Wenn man nichts bezahlt, kriegt man halt auch nichts. Ja, das ist halt einfach so.
Ja. Haben wir halt auch nicht besser verdient, ne?
Ja. Ja. Was nichts ist, kann nix, was nichts kostet, kann nichts sein, weißt du auch.
Ja.
Ja, ja.
Okay, was sind denn hier bei diesem Team?
Was haben wir denn für Newts? Hier. Ah, ja. Scientists.
Amerikanische Wissenschaftler.
Genau, unsere Lieblingswissenschaftler haben herausgefunden.
Das hatten wir ja schon, dass sie das herausgefunden haben.
Genau, und was haben sie herausgefunden? Sie haben herausgefunden, dass
das Excel scheiße ist, ja.
Excel
nein, dass Excel super ist. Nee, pass auf,
Excel
wichtig.
Ist scheiße.
Also komm hier zuerst, was ist überhaupt die News? Die News ist, dass sie hingegangen sind und Human Genes, also Gene, umbenannt haben, dass Gene. Microsoft Excel, wenn du die da halt reingeschrieben hast, die nicht mehr als Datum interpretiert. Ja. Genau, das ist die News.
Genau, hat Excel vorher gemacht. Conclusion, Excel ist scheiße.
Nee, Excel genau. Macht aber es ist natürlich einfacher, das menschliche, das Genom umzubenennen, als Excel zu patchen.
Genau, korrekt.
Ja, die Sache ist ja quasi, was mit den Leuten, die immer noch ihr Excel 2000 oder sowas am Laufen haben, die kannst du nicht zum Patchen bringen.
Die sollen einfach kein Excel mehr verwenden, sondern LibreOffice. Das ist ganz einfach.
Das macht doch garantiert das Gleiche, oder?
Ja, bis am Schluss schon, ja.
Ich glaube nicht. Und wenn, dann kann man es ja einfach patchen und los geht's.
Und dann haben die Leute wie ihr altes Debian und haben diese eine Version für die nächsten 100 Jahre.
Ja, wobei, da hast du wahrscheinlich recht. Wissenschaftler sind, bei uns haben auch welche noch irgendwelche Desktops, Linux-Desktops, die irgendwie schon seit Jahren out of date sind. Ja. Wo ich sage, die kann man eigentlich gar nicht mehr ruhigen ins Gewissens ins Internet lassen. Aber ja.
Nur unruhigen Gewissens.
Nee, eigentlich, ich würde die ja abklemmen, aber... Hab noch nicht genug Macht da. Yeah.
Aber fairerweise muss man sagen, das ist halt auch so ein Trade-off-Feature. Also du kannst halt nicht beides haben. Wenn du dieses Datumsraten-Feature haben willst und du halt ein Genom hast, was March 1st heißt, woher soll dein Computer wissen, ob du jetzt ein Genom meinst oder ja.
Ja, also er geht schon davon aus, dass du kein Genom meinst. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weil normale Leute schreiben nicht die ganze Zeit Genome in Excel-Tabellen.
In vermutlich 99% der Fälle oder so meinst du halt nicht das Genom, sondern das Datum. Und wenn du halt ein Feature hast, was automatisch dann ein Datum aus deinem String macht, dann ja. Und dann müsstest du das ganze Feature disablen und sagen, ja, wir machen kein, also wenn du etwas eingibst, was aussieht wie ein Datum, gehen wir einfach davon aus, das ist ein String. Und du musst es explizit irgendwie machen, was halt so ein Convenience-Problem dann ist für Leute, die ein Datum eingeben wollen. Oder du gehst halt hin und benennst die Genome um.
Ja, und machst also ich würde sagen, die meisten Leute sind keine, keine Wissenschaftler, die mit Genomen die ganze Zeit in Excel-Tabellen hantieren. Ja. Deswegen ist es vielleicht okay, einfach vielleicht.
Den Leuten einfach verbieten, Excel zu verwenden, das ist gut.
Und was machen die dann?
LibreOffice oder was? In SQL speichern, keine Ahnung. Ja. Nicht Excel nehmen. Also eine richtige Datenbank packen.
I'm something of a database myself.
No. Obviously not.
Nice.
Ja. Das musst du jetzt dann aber auch verlinken, sonst ist es irgendwie.
Ja.
Ich habe das ja quasi für uns erstellt. Ja. Ich mach das mal hier hoch.
Da musst du das jetzt halt public für die Welt erstellen.
Okay.
Genau. Dann, was haben andere amerikanische Wissenschaftler herausgefunden?
Andere amerikanische, das sind überraschenderweise keine amerikanischen Wissenschaftler an dieser Stelle, sondern britische Wissenschaftler.
Das ist das Gleiche.
Und zwar University of Essex Research haben the world's most boring person discovered.
Und wo wohnt der? In England oder? Irgendwo in UK oder und was?
Genau, also in UK und es ist quasi eine Gruppe after Excel mining more than 500 people across 5 experiments, researchers found the blandest jobs as seen as data analysis according accounting, cleaning and banking, also es sind quasi die Gruppen von Menschen, die besonders langweilig sind. Genau, und es gibt hier quasi ein the most boring person ist
Data Analyst.
Genau, boring und Jobs. Zwar, hier, it's a religious data entry worker who likes watching TV and lives in a town. Und wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, dann sollte man sich Gedanken über seine Life-Choices machen.
Ja, aber also fairerweise muss man ja auch sagen, das ist irgendwie Most Boring Job, Platz 1 ist ja Data Analysis und dann ja, irgendwie
Data Entry Worker, also quasi nicht Data Analyse, was man sich jetzt noch irgendwie vorstellen könnte, sondern mehr in die Richtung, dass du quasi was bekommst, zum Beispiel so ein Excel-Sheet und das trägst du dann in eine, ich weiß nicht, Fax-Tabelle ein oder so.
Ja, du musst also eigentlich nur Daten kopieren und nicht Daten analysieren.
Genau. Also nicht so was, nicht so Data Scientist, sondern nur so das Lesen von dem einen Ding und in das andere reintun. So habe ich das verstanden jetzt.
Ja, aber wahrscheinlich.
Is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information. Sagt zumindest die Wikipedia. Informing conclusions and supporting decision making.
Ja.
Also es klingt, also weiß man
nicht.
Es
klingt spannender als
es, weiß ich, also kommt halt echt drauf an, wenn du halt wirklich nur dumm Dinge von irgendwie Paper Records in dein Excel eintippst, dann ja. Dann sehe ich, wie das ein boring Job ist. Wenn du da halt tatsächlich Datenanalyse machst, dann ist es ja im Prinzip Science im weitesten Sinne und das ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich.
Ja, Science ist ja schon Top 2 Most Exciting Job. Eben.
Das ist halt dann wieder super exciting. So sehen, ja. Also dann haben Leute
kannst mit Data Analysis auch Journalismus betreiben. Also das ist,
ja, eben. Also dann haben Leute, verstehen vielleicht einfach nicht, was Leute machen, die Datenanalyse machen. Aber vielleicht verstehen wir das auch nicht und vielleicht ist es wirklich boring.
Ja, vielleicht ist es einfach fucking boring und die Leute tun nur so, als wären es
also,
die tolle Sache.
Vielleicht. Ich habe ein Hobby, mein Hobby ist Schlafen. Finde ich gut.
Ja, das ist nice. Aber auch ich, also.
Und zwar in der Kirche, während ich Fernsehen gucke.
Beim Fernsehen eingeschlafen in der Kirche.
Und meine Lieblingssendung ist Tierfilme.
Nicht Bibel-TV, weil hier Platz 2 ist Religion.
Ja, das mache ich, nein, ich mache in der Kirche, ich gucke Fernsehen und ich gucke eindeutig.
Personal Characteristics, Lacking Humor and Opinions. Das ist auch echt so.
Ja.
Ich kann mir das sehr, auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
Kannst du dir so einen Typ oder so eine Typin gut vorstellen?
Ja, ne? Dann fragst du ihn, ja, wie fandest du die Sendung? Aber ist er auch nicht. Ich bin ja eingeschlafen. Ist mir ja auch egal.
Gut. Dann die USA. Also es gibt Leute im Senat, die wollen ihre Winterzeit, also ihre Normalzeit abschaffen. Finde ich ja total scheiße.
Die Sache ist halt, das kommt ein bisschen drauf an, wo jetzt die Normalzeit geht. Zum Beispiel für uns ist ja Normalzeit eine andere Zeit als jetzt in Spanien. Wenn man sich das jetzt quasi von der Aufstellung ansieht, ja. Und hier ist es so, dass in den USA, wie du schon gesagt hast, jetzt teilweise die Normalzeit abgeschafft wird.
Wollen bei der
Aber ich finde es gut, dass überhaupt irgendwas quasi
Nein.
aufhört. Doch.
Ja, also das stimmt ja nicht. Ein paar Leute in einem Haus, das ist so wie, ich meine, die EU hat das dann auch schon abgeschafft. Ja, es ist quasi abgeschafft. Es ist genau dasselbe, was in der EU auch passiert ist. Da hat sich so ein Parlament oder so ein Teil von so einem Parlament hingesetzt und hat gesagt, ja, wir schaffen das jetzt ab. In Amerika ist es der Senat, der das jetzt mal beschlossen hat. Jetzt müsste es ja in den Kongress gehen. Der Kongress kann was völlig anderes daraus machen. Da würde das Ping-Pong hin und her gehen. Oder die sagen einfach, pff, ist so uns doch egal. Und dann müsste es ja auch noch der Präsident unterschreiben. Also gucken mal. War jetzt eher so eine Zufallskonstellation, wenn ich das richtig gelesen habe, dass das überhaupt durchging, weil viele Senatoren gesagt haben, was? Habe ich mich nicht mit beschäftigt, keine Ahnung.
Finde ich gut.
Hat mir, meine Mitarbeiter haben mir nicht gesagt, was ich da jetzt stimmen soll. Gucken wir mal. Habe ich keine Meinung. Ich bin Data-Analyst. Ich habe keine Meinung. Ich gucke doch nur Tierfilm.
Bin ich mal eingeschlafen bei Tierfilmen. War jetzt aber auch nicht so doll, aber ich weiß auch nicht so wirklich.
Und deswegen ist es aus Versehen durchgegangen. Ja, das daraus jetzt zu machen, USA schaffen die ihre Zeit ab oder diese Daylight Saving Time oder ihre Normalzeit, finde ich ein bisschen weit hergegriffen, weil das ist genauso wie die EU hat das auch schon vor 3 Jahren abgeschafft und du siehst aber ja,
Ingo,
was wir letzte Woche getan haben.
Aber irgendwo amerikanische Wissenschaftler...
darüber ja. zu diskutieren. Zeit ist relativ. Und dann
ja. Nein, aber Markus, wenn amerikanische ja. Wissenschaftler herausgefunden haben, dass wir jetzt Zeit abschaffen müssen, dann müssen wir jetzt Zeit abschaffen.
Das ist korrekt, ja, richtig. Ja. Wir ersetzen das einfach durch so einen fortlaufenden Counter, 10 Ticks pro Tag oder 10.000 Ticks, um ein bisschen feingranularer zu sein. Und dann orientieren wir uns einfach daran. Ja, Swatch hat das mal in den 90ern announced, genau.
Ja, ich erinnere mich schwach.
Die ehrliche Lösung für dieses Problem ist doch eigentlich, dass wir einfach sagen, alles klar, wir stellen die Zeit nicht mehr um, aber wir ändern einfach die Zeiten, wann alles beginnt. Also zum Beispiel im Winter beginnt Schule dann halt um 10.
Finde ich gut.
Damit es im Hellen beginnt. Und im Sommer beginnt Schule um 6.
Ja, aber was ist, wenn du quasi mit anderen Leuten reden musst, die nicht da sind, wo du bist?
Ja, dann muss ich, bevor ich mit denen rede, um klar zu machen, wann wir miteinander reden können.
So, aber wie willst du das machen?
So wie ein Meeting jetzt abstimmen, das ist doch genau dasselbe.
Genau das gleiche Problem. Da hast du die Leute, die nicht vor 11 überhaupt wach sind, und dann hast du die Leute, die seit 5 am Arbeiten sind.
Ja.
Und dann musst du halt irgendwie.
Es ändert sich doch nicht.
Ja. Sehe ich jetzt auch nicht so. Also,
verlassen sich ja auf übliche Geschäftszeiten und dann wird es gefährlich.
Ja, aber funktioniert trotzdem nicht, weil wenn du da irgendjemand anrufen willst, dann ist auch niemand da.
Ja, Behörden, übliche Geschäftszeiten, und dann sind sie verfügbar von irgendwie, weiß ich nicht, 10 bis 11:30 und von 2 bis 14 Uhr.
Bis 14 Uhr, genau.
Nee, von 2 bis 14 Uhr. Am besten. Und du denkst so, ja, ich habe hier einen Vollzeitjob nebendran. Wann, bitteschön, soll ich da vorbeigehen? Wie soll das funktionieren?
Und selbst wenn du anrufst, ist immer besetzt.
Ja, natürlich. Das sind Behörden. Also, weiß ich nicht. Schwierig.
Ja. Ja. Ich sage ja UTC für alle. Und dann werden wir das Problem jetzt auch mal los. Aber auf mich hört ja immer keiner.
Ja, nee. Das war okay.
Ja, ist korrekt.
Danke.
Kein Problem, immer wieder gerne.
Kommen wir zu guten Nachrichten. Linux 5.17 ist da. Nice. Bis Linus Torvalds sich entscheidet, auch an dieser Zahl mal wieder zu drehen. Weil, kann er jederzeit machen. Linux 6, Linux 7, keine Ahnung.
Wann kommt Linux 6?
Wenn Linus Torvalds denkt, jetzt 6. Jetzt ist Zeit.
Aber wenn wir die Zeit abgeschafft haben, woher weiß er das dann?
Ja, genau. Na, vielleicht ist ja jetzt Zeit, weil wir gerade wieder umgestellt haben. Jedenfalls, neue Version, irgendwas Spannendes passiert? Hat irgendjemand?
FS-Cache, Networking Caching Backend was rewritten. Ich habe gar nicht gewusst, dass es gibt, ehrlich gesagt. Aber finde ich nice.
Ja, ich meine. Weiß ich nicht.
Far Notify, was irgendwelche iNotify Patterns.
Ja, irgendein P-State für neuere AMD-CPUs.
Dass sie mehr runterfahren können, quasi, also mehr Strom sparen.
Mehr Strom sparen, genau.
Das habe ich sogar gesehen, dieses Real-Time-Analysis-Dingsy.
Was ist irgendwie Black 2? Nee. Black 2, nee, was? Real-Time Analysis.
RTLA. Real-Time Linux Analysis. Das ist irgendwie
das auch ein boring Job?
Keine Ahnung, Ingo. Du bist zu glücklich heute, was ist los?
Ja, es ist irgendwie Kernel Tracing für Real-Time-Zeug und so. Also es ist so ein Meta-Tool, um den Preempt RT Patch zu entwickeln und so.
Dass es
vorwärts geht. Genau, und den Realtime Patch finden wir gut. Darum finden wir gut, dass es Tools gibt, dir dazu helfen.
Dann muss ich nicht extra mal einen neuen extra Kernel hier installieren, sondern kann den Mainline endlich mal wieder nehmen.
Yay. Finde ich gut. Was noch passiert ist, dass der Zufallsgenerator super 1000-mal schneller und besser geworden ist. Good. Das ist ja wohl was Cooles.
Stimmt.
Das heißt, wenn du so einen schilligen VPS hast, der vor lange dir keine Zufallszahlen gibt, dann geht es jetzt viel schneller und ist sicherer. Ja. Das ist doch nice.
Das ist nice, ja. Das Genau, besserer Zufall, hier, schnellerer Zufall ist immer gut.
Genau, hier bis wobei, zu 400% schnellerer Zufall.
Fairerweise, das ist doch auch nur in so den komischen, also wie viele von diesen komischen Edge-Case-Boxen gibt es überhaupt noch, die kein Hardware-enabled Speedup haben?
Keine Ahnung, aber schnellerer Zufall ist auf jeden Fall immer besser, weil
ja,
selbst aber, wenn du irgendwie Hardware hast, die dir Zufall gibt, dann musst du daraus immer noch deinen Zufall machen, also deinen eigenen Zufall.
Nö.
Deswegen ist, ich find's nice, auf jeden Fall. Weil du brauchst halt Zufall überall, bei diesen ganzen Krypto-Sachen brauchst du immer diesen Zufall, um damit irgendwie irgendwas zu machen. Und deswegen ist schneller da auf jeden Fall besser.
Ja, also schneller, sicherer, das sicher ist schon, also einfach nur, also weil, wenn es einfach nur schneller Zufall sein soll, kannst du ja einfach schlechten Zufall nehmen.
Ja.
Er muss, ja, schon, genau, er schnell, muss schon auch
schneller
zufällig
Zufall sein. Bei schneller, guter Zufall.
Genau, nee. Schneller, guter Zufall.
Schneller, guter Zufall. Mhm. Schön.
Ja. Yep. So, und irgendwelche Butterfest-Sachen sind auch toll.
Hat jemand, genau, habe ich extra für dich, Ingo, das leider, ja, nicht, das hat es nicht in hier, was haben wir gesagt, 5.17 geschafft, aber es wird es vermutlich in 5.18 schaffen. Hier, ja, ganz viel Butterfest-Changes.
Ein paar, yay, sind aber auch drin, ich weiß jetzt nicht.
Ja, ein bisschen was ist drin, aber es, ja, kommt noch mehr.
Sehr schön. Genau.
But wait, there's more.
Ja, exactly. Und es ist auch irgendwie schneller, höher, weiter, besser. Also irgendwie vor allem irgendwie Performance Improvement für F-Sync, was zum Teil irgendwie wohl massive Speedups hat.
Also haben jetzt schon irgendwelche Free Space und Indexing, Searching ist irgendwie schneller geworden und solche Sachen sind jetzt, genau, schon drin und dann kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Genau, und das, ich meine, ja, ist schön, wenn sich wenn man es dann vielleicht irgendwann in 15 Jahren benutzen kann.
Ich benutze darum freut mich,
dass, wenn das da weitergeht.
Ja, jeden Tag wird das benutzt. Sehr schön. XFS ist auch wieder ein bisschen mehr geworden. An X4 ist auch rumgeschraubt worden. Also von dem her, die Filesysteme sind immer noch ein beliebtes Spielfeld sozusagen. YouTube. So, was haben wir noch an News? Python. Irgendwas mit Python.
Genau,
Python.
Was? Genau, hier, es gibt bugs.python.org und das halt irgendwie so ein, ich habe schon wieder vergessen, wie ihre Bug-Tracker-Software heißt. Das steht hier bestimmt, ja, ich glaube, ja. Das steht hier irgendwie im PEP, glaube ich. Das ist Roundup.
Roundup ready.
Roundup Bug-Tracking. Naja, auf jeden Fall wollten sie das auf...
Anyway.
Sie wollten das halt auf GitHub migrieren und jetzt leider funktioniert GitHub aktuell nicht mit diesem Import. Aber die Idee ist, dass Python-Bugs in Zukunft auch auf GitHub getrackt, okay, werden und dieses GitHub-Issues-Feature benutzen, weil der Source-Code eh schon da ist.
Kann man auch den Rest dann umziehen.
Ja. Genau, und
eine, macht irgendwie eine zentrale Sinn. Stelle ist eh besser. Genau.
Ja. Gibt hier ein PEP dazu, 581, wo so ein bisschen warum GitHub, was die aktuellen Issues sind, beispielsweise ist halt irgendwie, ja, weniger als 5 Leute, dass dieses Ding sie maintain und so. Dass irgendwie Upstream-Code in Mercurial ist und so, ohne CI und alles so ein Kram, ist alles irgendwie gar nicht so geil. Ja. Und das heißt, in den nächsten paar Tagen, eigentlich wollten sie das von ein paar Tagen machen und es ist jetzt aber postponed auf den 1. April.
Oh. Weiß nicht, ob das ein guter Termin ist, aber.
Ja.
Ist ein Termin.
Ist ein Termin.
Das ist ja auch schon bald wieder 1. April.
Yep,
1. April.
Das sind ein paar Tage.
Bestimmt,
ne?
Voll die witzigen Ideen, was man alles machen könnte.
Ja, gut. Vielleicht hat Intel ja auch noch witzige Ideen.
Intel hat sehr gute Ideen. Und zwar haben sie endlich mal gedacht, so etc. ist eigentlich was für alle. Und darum haben sie hier ECC Memory on Consumer aber CPUs enabled. Aber du musst natürlich ein richtiges Chipset haben und so.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schön, aber es wird jetzt irgendwie nur aus meinem Computer, weil sie es enablen, nicht gleich. Also erstens habe ich da nicht ECC-RAM gleich wahrscheinlich verbaut und ja.
Aber ja,
die Sache ist ja auch, davor ging der ja gar nicht, der ECC-RAM. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass du den vorher hattest.
Ja, vermutlich nicht, ja.
Okay, ja. Aber Intel baut eine große Chipfabrik in Deutschland demnächst für 17 Milliarden oder was wollen sie investieren hier?
In also Magdeburg.
Ja, in einen,
genau. Magdeburg.
In Magdeburg, ja.
Puh, krass. Nee, nicht genau. Mitbekommen.
Kann ich nicht nur bei Tesla arbeiten demnächst, sondern auch bei Intel. Das war alles um die
gleichzeitig.
Ecke. Gleichzeitig. Ja, gleich. Natürlich. Ja.
Ja, cool. Das alles nur wegen dem grünen Strom.
Ja.
Wo kommt Warum der hat Magdeburg da so viel was? Von?
Also ich glaube, Brandenburg hat tatsächlich relativ viel Solar, also mehr als ein paar andere Bundesländer. Ja. Kann daran liegen, dass unsere Böden nicht so toll sind, da lohnt sich irgendwie Landwirtschaft nicht. Wir sind ja auch bald Wüste hier, von dem her, ja, kann man wahrscheinlich sonst nichts Sinnvolles machen mit der Fläche und baut sie mit Solar zu.
Kannst du noch ein paar Kühe hinstellen?
Ja, die können ja, also es ist, Agrisolar ist, hast du mittlerweile tatsächlich, dass du auch darunter, also von
Bäumen, so, dass du darunter Kühe parken kannst.
Dass, oder was? Da, also Schafe ist normal, Kühe weiß ich jetzt nicht, aber Schafe kannst du da halten drunter. Irgendwas von Bäumen, die da drunter noch halb wachsen, habe ich auch schon gelesen und gehört. Also das ist.
Ja, oder dass du Ackerbau darunter betreibst, was ja auch ganz clever ist, weil dann wird dir dein Gemüse nicht von der Sonne kaputt gebrutzelt, sondern du stellst es dann so auf, dass gerade genug Licht durchkommst, damit das Zeug noch wächst. Und oder du beerntest halt die Sonne weg.
Es gibt ja auch so halbdurchlässige Solardingis, oder?
Ja, das, was ich jetzt gelesen hatte an Berichten, da stellen sie die auf Lücke auf einfach. Das reicht. Ach so,
ja, gut. Ist natürlich auch ein Move. Ja, ich meine, die Sonne bewegt sich ja auch. Ist ja nicht so, dass die da statisch auf einer genau. Stelle ist und dann kann man sich das ja schon irgendwie vorstellen. Ja, finde ich nicht so eine schlechte Idee. Musst halt schauen, dass immer noch dein Traktor da durchkommt, oder? Das stelle ich mir irgendwie als Problem vor.
Die Landwirtschaft benutzt keine Traktoren mehr. Das sind Roboter.
Aber die trotzdem Traktoren fahren? Oder nicht?
Landwirtschaft.
Roboter sind einfach nur Robotermenschen. Humanoide Roboter, die dann so lang laufen. Das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr creepy.
Wäre schon funny.
Und mit dem Strom betrieben werden, der aus den Solarzellen da rauskommt. Ja.
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 Ja. Wunderbare neue Welt.
Das hört sich eigentlich sehr.
Oh, sign me up, ja.
Aber ja, wenn man muss das zu Ende denken. Wenn die Roboter dann schon unser Essen machen und dann die AI die Roboter übernimmt und damit unser Essen, das müssen wir uns vorher gut überlegen.
Vielleicht wird es dann besser.
Ja, vielleicht hat uns Putin bis dahin auch schon umgebracht, von dem her ist dann auch egal.
So negativ,
ich dachte, wir machen großes,
Ingo.
Großes ja, No-Go-Area-Schild an dieses Thema.
Ja, machen wir ja auch.
Ja, ich wollte ja nur noch mal euch wieder auf den Boden der Tatsachen, also ich meine, ein Knopf entfernt, ne, Nuklearschlag, zack, weg, dann ist es mit den Robotern auch, dann sind die Einzigen, die vielleicht noch überleben hier. Ja, so, haben wir euch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt?
Nur Ingo.
Ingo, das ist unfair.
Aber vielleicht haben die Roboter ja auch alle Probleme mit ihrer Verschlüsselung und sind deswegen ganz leicht zu übernehmen.
Meinst du nicht, die hätten das längst gegen LibreSSL ersetzt?
Ja, vielleicht.
Ich denke auch.
Wenn sie das auf GitHub gefunden hätten, unseren Fork.
Frei SSL, meinst du?
Ups.
Wir könnten ja immer wieder updaten.
Ja, das erinnert uns daran, dass wir auch vulnerable sind, ne?
Ja, okay, dann lassen wir schon updaten hier. Haben wir nicht LibreSSL geforkt oder was haben wir? Nee, OpenSSL haben wir tatsächlich geforkt. Tja.
Ja, natürlich haben wir OpenSSL, weil es ja
das, okay,
das ist, was mehr kaputt ist.
Okay, was kann ich hier? Fetch upstream. Okay, open pull request.
Muss ich jetzt natürlich auch gleich machen, statt erstmal zu erzählen, was überhaupt kaputt
das
ist.
Problem ist.
Scheiß, can't be merged automatically. Jetzt sind wir gefickt. Kann man das rebasen?
Ja, bestimmt.
Tja.
Shit. Was war das Problem?
OpenSSL.
Ah, OpenSSL ist kaputt, genau. OpenSSL hat Probleme mit Zertifikaten, was natürlich sehr unpraktisch ist, wenn du Zertifikate mit OpenSSL benutzen möchtest. Und zwar eine Infinite Loop, wenn du bestimmte Zertifikate quasi ausstellst und die dem Server entgegenhältst, beziehungsweise dem Client entgegenhältst, dann läuft der quasi für immer. Und das ist natürlich nicht so praktisch, weil du diese Zertifikate schon an öfter mal an verschiedenen Stellen dem entsprechenden Client oder Server entgegenhalten kannst. Und das heißt, du musst updaten.
Kann ich es nicht aussetzen?
Nee. Ja, kannst schon. Aber dann bist du halt vulnerable. Ja. Wenn du dich da gut fühlst dabei, mach das.
Ja. Ich fühle mich da
okay, dann,
total
dann
gut.
Ja, passt für mich so, danke.
Kein Problem.
Kein Problem.
Sicherheit durch Ignoranz.
Sicherheit durch Ignoranz haben sich auch alle Leute gedacht, die irgendwelche HP-Drucker haben.
Achso, ja, gibt wieder HP-Drucker-Probleme. Also ich habe gedacht, dass HP-Drucker haben Sicherheitslücken. Du kannst denen irgendwie irgendwas schicken und dann kannst du deinen HP-Drucker pwnen. Ist natürlich nicht so gut. 21 verschiedene, eine CVSS-Score von 9,8.
Boah, ist schon also direkt weggepwnt.
Nicht so gut. Ja, ja, also wirklich so ein ohne Authentication Wegpwner.
Okay.
Das ist natürlich eher unpraktisch.
Also dringend updaten von den Dingern, wenn die in größeren Netzwerken stehen, weil sonst
großes Problem, ja.
Großes Problem.
Ja. Ja, das ist eher unpraktisch, genau. Und wenn ihr niemals Bescheid. Eure Drucker geupdatet habt, dann seid ihr jetzt auf jeden Fall gearscht.
Nice.
Gut. Kommen wir zu den Themen und heute haben wir gar keine Themen. Nächstes Mal wieder. Markus hat schon angekündigt, dass er sich nächstes Mal mit irgendwas beschäftigen will und es dann hier wieder vortragen möchte.
Was war das? Audio-Dinger oder was?
entweder gucken wir uns nochmal das aus den Kommentaren an oder wir gucken eine andere Software, die man selber hosten und betreiben kann an. Weil das scheint so ein kleines Pattern von uns zu werden, dass wir lustige Software-Geräte holen und die selber betreiben wollen.
Ja. Okay, wie wäre es mit Fotodingens hatten wir schon mal, oder?
Fotos,
da sind eigentlich alle klar, dass es das einzig Gute ist und man nichts anderes benutzen kann.
Genau, deswegen brauchst du auch kein Flickr mehr, ne? Also.
Ja, Flickr brauchen wir da gar nicht, weil du kannst einfach Fotoprism benutzen und mit einer Nextcloud kombinieren. Was haben wir denn sonst noch? Audio, Video?
Nein, genug gespoilert. Video? Komm, wir machen weiter.
Video. Ihr könnt aber, die Hörer können natürlich auch Vorschläge machen. Also
was ihr hören wollt, was wir vielleicht im Einsatz haben.
Vielleicht haben wir ja.
Fallsysteme zum Beispiel.
Fallsysteme?
Weil wir sprechen nie über ZFS oder ButterFS oder.
Wir können ja auch Messenger vorschlagen, weil das haben wir auch noch nie gemacht.
Das Thema Messenger finde ich sehr nice.
Wenn ich hier mal Sendung 101 bis 1 bis 150 referenzieren könnte. Ja.
Genau.
Nice.
Gut, also seid gespannt.
Wir sind auch gespannt.
Nächstes Mal vielleicht wieder mit Thema. Kommen wir jetzt zum Mimimi der Woche. Da hat jemand was mit Git probiert.
Ja, ich weiß ich auch nicht so genau. Ich baue ja meine FreeBSD-Ports selber. Und aus irgendeinem Grund war mein Checkout so ein über Git, über dieses Git-Protokoll, was es ja obskurerweise noch gibt. Also gut, was heißt obskurerweise?
So, dieses echte Git-Protokoll. Oder
ja,
was,
es gibt
so
halt dieses
Git-Server hast.
Ja, es gibt dieses komische Git-Protokoll, was eigentlich niemand macht, weil. Ja.
Warum auch?
Ja, warum auch? Weil es irgendwie auch nicht. Also du wirst ja dann trotzdem irgendwie. Wobei ich weiß gar nicht, wenn du das über SSH machst, macht er da unten drunter nicht dann einfach auch das Git-Protokoll, aber halt über SSH?
Ja, doch.
Oder?
Also ich glaube, Git-Protokoll macht er immer, aber es gibt quasi dieses Git Plus, macht er dann halt normalerweise das, was man nochmal haben will. Also Git Plus SSH oder Git Plus HTTPS. Aber er kann halt auch nur Vanilla-Git, also dieses.
Ja, genau. Ich glaube, wenn er denn, also normalerweise wirst du den Transport-Layer halt irgendwie über ja, durch einen SSH-Tunnel oder durch einen HTTPS-Tunnel oder wenn es irgendwie nur ums Klonen geht, halt vielleicht auch nur ein HTTP als Transportlayer und dann wirst du da Git-Protokoll rüber machen. Aber du kannst halt auch einfach irgendwie plain dieses Git-Protokoll-Zeug irgendwie direkt machen und aus irgendeinem Grund war mein Checkout vom Portstree halt irgendwie so ein plain
Git.
Und der hat es halt irgendwie nicht mehr geupdatet, weil das nicht mehr wirklich supported ist und ich musste den löschen und neu anlegen. Es war ein bisschen sad. Annoying, aber ja.
Ging dann doch schnell.
Ja, ja, also war es nicht so ein Problem, aber war einfach so, hä? Warum habt ihr das? Also, weil ich habe das nicht so konfiguriert, sondern ich habe, oder vielleicht habe ich das so konfiguriert, wer weiß das schon so genau. Aber ich habe das bestimmt auch aus irgendeiner Anleitung rauskopiert und gesagt so, ja, hier, mach mal hier URL und los. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, war es vermutlich mein Fehler damals. Aber ich meine...
Einfach nicht zugeben.
Dann das hindert so. Mich natürlich jetzt nicht daran, da ein bisschen rumzuheulen.
Das stimmt, ja.
Zu sagen, ist doof.
Ja.
Genau.
Doof. Alles doof.
Aber so ist es halt.
Ja, ich muss auch rumheulen. Und zwar über Ubiquiti.
Oh no.
Ja. Ich meine, die Wi-Fi-Dinger sind ja gut und das kann man auch selber hosten sozusagen, selber betreiben auf seinem Debian, Ubuntu, keine Ahnung, irgendwas. Diese Management-Software, um diese Wi-Fi-Dinger zu betreiben. Da versuchen sie einen zwar auch irgendwie auf ihr UDM Pro oder sowas ein bisschen zu schieben oder Cloud Stick irgendwas, aber es wird immer noch weiterentwickelt und man kann es auch selber betreiben auf eigener Hardware. Das ging bis letztem Jahr auch mit den Kameras, also Unify Video. Da hatten sie auch eine eigene Software, die konntest du auch auf deinen Debian Ubuntu Blafu installieren und benutzen. Und ich habe mir letztens so eine Kamera dann mal gekauft und sie ans Haus geschraubt und wollte sie jetzt benutzen und habe festgestellt, die Software tut nicht mehr. Ich hatte sie mal vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so installiert und mal ein bisschen rumgespielt, aber hatte keine Kameras, konnte das also nicht groß ausprobieren. Hatte mir jetzt eine gekauft, weil ich gedacht habe, ach ja, mit den Wi-Fi-Dingern mag ich Ubiquiti eigentlich, das passt irgendwie, kann er dann beim selben Hersteller bleiben. Kameras unterscheiden sich wahrscheinlich auch nicht so groß hier irgendwie von Hersteller zu Hersteller, ist egal, nimmst halt die. Turns out, ja, dieses Unify-Video ist halt tot. Wird also seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr sogar nicht mehr weiterentwickelt. Man kann es zwar noch runterladen und installieren, aber das startet nicht mehr. Bringt eine Fehlermeldung und zwar so eine total obskure, so irgendwie hat dem Motto, du bist doof. Das, also bringt irgendeine Fehlermeldung nach dem Motto, du hast deine Config falsch geschrieben oder so, aber hast du eigentlich nicht. Problem ist, dass eine neuere Java-Version installiert wurde. Ich meine, die werden ja auch ab und zu mal geupdatet, Gott sei Dank. Noch. Aber irgend so ein, wenn du Java nach 8 U 2 75 hast, irgendwie ist vorbei.
Ah, ist also, das Patch-Level echt relevant? Ist es nicht ja, einfach nur nee, die ist, Hauptversion?
Nee, das okay. Patch-Level.
Das ist ja sucky, genau. Hey.
Du musst also Java 8 vor diesem Patch-Level finden, installieren, muss sagen, yo, update mir das nie wieder.
Aber dann ja gut, muss es ein Oracle Java sein oder kannst du auch eins der OpenJDKs
benutzen? Nee, kannst du auch ein OpenJDK anders benutzen.
Ja, dann ist ja gut. Ja.
Aber
du kannst ja auch nichts ausprobieren, dann hast du immer das richtige Java für dich. Für dieses eine Ding.
Für dieses eine Ding, ja. Trotzdem doof, weil auch Java 8 wird irgendwann nicht mehr richtig funktionieren wahrscheinlich. Und diese Software, ja, wer weiß, ob sie mit neueren Kameras dann sozusagen noch spielt, beziehungsweise wird sie irgendwann auch nicht mehr, weil sie die Kameras dann nicht mehr erkennt oder sie irgendein Format ändern oder schießt mich tot. Auf jeden Fall, ja, scheiße.
Ich hab mal geschaut.
Also das ist irgendwie doof.
Ja, bei Home Assistant gibt es eine Integration für Unify Video und vielleicht funktioniert die einfach für immer und integriert es dann halt in irgendwas, was man benutzen kann. Ich habe es mir aber nicht angeschaut, ganz ehrlich. Also vielleicht macht es auch nicht das Richtige.
Ja. Vielleicht so wie dieses GoPlantUML so. Ja, ja, GoPlantUML gibt's. Es macht halt einfach nicht das, nicht, was du willst. Leider.
Ja, ja, es kann ja auch sein, dass der dann quasi dieses Ding abgreifen würde wollen, was auf deinem Server läuft. Also dieses Unify-Video, was auf deinem Server läuft, dass er das nur einbindet. Und wenn Unify-Video aber nicht mehr richtig funktioniert und nicht mehr weiterentwickelt wird das wahrscheinlich auch drauf gehen. Aber ich habe kein Home Assistant, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Ich war bloß mega enttäuscht, dass das nicht mehr funktioniert, weil ich wusste, wie gesagt, Unify-Video gibt's, kann ich mit meiner Kamera machen, kein Problem, habe ich mir die gekauft, habe die angebaut und musste dann feststellen, ja scheiße, das Teil tut nicht mehr. Gott sei Dank haben ein paar Leute geschrieben, ja, liegt an dieser Java-Version, weil wie gesagt, die Fehlermeldung ist so, ja, du bist zu doof, deine Config zu schreiben, nach dem Motto. Mit der alten Version läuft's noch, aber da ist halt die Frage, wie lange das noch funktioniert. Und sie wollen dich halt zu dem Nachfolge, das ist dieses Unify Protect und das gibt's halt nicht mehr als selber installieren, sondern nur noch im Bundle mit Hardware, die sie halt dir verkaufen wollen und das
so eine Appliance quasi.
Ja, genau. Deswegen Vorsicht, wenn ihr euch so eine Unify-Dinger kauft, also Videokameras, dann müsst ihr damit rechnen, dass Unify euch da zwischenspringt und ich meine, wenn sie es da machen, wer hält sie davon ab, das nicht auch bei dem Wi-Fi-Ding sie zu tun? Also das kotzt mich schon ein bisschen an. Ich meine, da wäre der Aufschrei größer, aber
das Schwierige ist natürlich jetzt, oder so in der Situation ist Unify ein ziemlicher Platzhirsch geworden, weil sie einfach eine ziemlich gute Plattform gebaut haben, um eine wirklich zugängliche Software zu all diesen Geräten zu bauen. Und es gibt wenig Vergleichbares, wenn ich mir das so angucke.
Zumindest also, in dem Preis-Leistungssegment, ja.
Ja, ja, in dem Preis-Leistungssegment, genau. Ja, das ist klar, immer ein wichtiger Faktor.
Ja, aber es gibt ja auch diese Netgear? Die sowas haben?
Also Netgear baut auch ordentliches Zeug, nur nicht so gutes Wi-Fi-Zeug.
Ja, aber es gibt auch diese, also
haben die auch so eine Management-Oberfläche, mit
der
alle provisioning können und so?
Wie hieß denn das? Ja, ja, genau, das gibt's halt auch. Mindestens eine Alternative gibt's halt. Okay. Das habe ich mir auch mal angeschaut, weil ich meine Unifies auch nicht, ja, ich bin auch nicht mehr so. Ja, weil
der Superfast
Firma und so ein bisschen ein paar komische Business Moves gemacht haben.
Ja. Hat mir auch mal erzählt, dass glaube ich, irgendein Update auch für die Wi-Fi-Dinge rausgehauen haben, die dann jetzt nach Amerika telefonieren. Das ist so ein bisschen meh.
Felix, waren das dann die Netgear Rex-Dinger? Diese Rex 2.8 oder Rex 2.14?
Ja, das bin ich jetzt gerade am Überlegen, wie die hießen. Weiß ich nicht mehr so genau. Aber das gibt's halt auch, du hast halt auch irgendwie deine Management-Plattform, die du selber hosten kannst und du kannst halt auch irgendwie deine 100.000 Wi-Fi, die haben halt auch irgendwie alles mögliche an Hardware.
Ja, weil es ist schon gut, ne, wenn du so einen Switch von denen noch hast, also von Unify und die Dinger und dann hast du eine Stelle, wo du alles einstellen kannst, deine WLANs und hast du nicht gesehen und dann bist du irgendwie fertig. Und du musst nicht extra auf den Switch gehen, da was einstellen und extra auf die Web-Oberfläche für das Ding und so weiter und so fort. Das ist schon ganz, ganz gut gelöst. Von dem her hatte ich mich da jetzt auch so ein bisschen auf die versteift, preis-leistungsmäßig, weil es ist so für kleine bis mittlere Gebäude, wo nicht irgendwie 5000 Leute drin sind, sondern nur ein paar hundert vielleicht. Das ist eine ganz gute Lösung.
Ja.
Und ich meine, für manche Sachen kann man auch so eine UDM Pro dann kaufen und alles dafür benutzen, aber bei mir zu Hause wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Und dass Unify mich jetzt nach und nach da in die Richtung zwingt, finde ich schon ein bisschen bedenklich. Weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die Hörer ja noch eine Idee, ob es irgendwas anderes Interessantes gibt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare packen. Für mich war das jedenfalls mein Mimimi der Woche, dass das so, ja, ne, nicht so nette Moves waren in letzter Zeit von der Firma. Die ansonsten, wie gesagt, preis-leistungstechnisch tolle Produkte macht, da kann man nicht meckern, auch weil ich ja auch hier für draußen auch Sachen brauche, die halt wetterfest sind und so, haben sie alles im Angebot. Das ist schon ganz cool, aber eben, ja.
Ja, ich habe gerade mal gegoogelt, das ist nicht, was ich gemeint habe, aber was wohl auch gibt, ist dieses Aruba von HP oder war mal HP oder so.
HPE. Ja, HPE.
Genau. Und ich meine, die sind jetzt preislich auch nicht, bekommst du halt auch für irgendwie 130 oder so oder 100er bekommst du irgendwie so einen Access Point. Gibt halt welche, die ein bisschen teurer sind, vermutlich ein bisschen mehr Features habt. Gibt auch welche für den Außenbereich. Die haben ja auch Switches. Ja. War aber nicht, was ich gemeint habe. Aber es scheint da schon so ein paar Player zu geben, muss man sich halt konkret dann im Detail anschauen. Das Problem ist halt, meine Unifies funktionieren aktuell noch genug gut, dass ich sie nicht austauschen muss. Aber wenn, dann ja, werde ich mir sicher auch Alternativen anschauen.
Mhm.
Weil, ja, schon so.
Ja, 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 ja. Das ist ein bisschen doof, genau. Ja. Wenn sie dann irgendwie anfangen mit irgendwelchen Lizenz-Jahresbeiträgen oder sowas, dann weißt du es vorbei.
Das, ja, das könnte auch noch kommen. Das wäre dann auch noch scheiße. Ich meine, noch, wie gesagt, wollen sie nur ihre Hardware verkaufen, stellen aber die Dinger sozusagen kostenlos bereit, haben ja auch angefangen, noch mehr irgendwie Zutrittssysteme und Telefonsysteme und irgendwie alles. Das interessiert mich jetzt nicht so doll, aber die Kameras und die Wi-Fi-Dinger schon. Und dass sie jetzt das eine schon mal mir kaputt gemacht haben, finde ich nicht so lustig.
Nicht in Ordnung.
Nicht in Ordnung. Genau. Böses Unify. Böses Unify. Ah.
Ich habe TP-Link gemeint. TP-Link hat auch so eine Plattform und die haben halt auch irgendwie ein Shitload von irgendwie Wi-Fi-Access-Points. Und da gibt es, glaube ich, auch schon so ein paar dabei, die, wo du auch so ziemlich gute Preis-Leistungs- Dingsies bekommst für. Und die haben halt auch irgendwie so dieses, ihre Plattform eben nennt, da kannst du es irgendwie selber hosten oder es gibt halt so ein Hardware-Dongle, wo es dann drauf schon installiert ist und so ein Kram. Ja. Habe aber auch selber, also ich habe selber nie sowas deployed, also ist auch nur so hören sagen, dass das wohl ganz gut funktioniert für den Price Point. Muss man auch immer, ich meine auch das Unify-Zeug, ich meine für den Price Point das ist ganz geil, aber ich meine, ja. Ist auch nicht ohne Probleme.
Joa. Gut, kommen wir zum Lesefu, oder?
Mhm.
Lesefu, ja, dann. Wer hat was gelesen?
Dann los.
Ah. IPsec.
Genau, IPsec. Ich habe hier was.
Warum?
NF-Tape.
Aber
nein, nicht. Ja, IPsec, ja. Aber
genau. Nein, IPsec, nein, nicht IPsec, ja.
Nee, genau, IPsec-Hilfe. Warum?
Alles wird besser mit nee. NF-Tables.
Ja, das ist korrekt.
NF-Tables können nämlich jetzt IPsec.
Oh.
Nee.
Na gut, dann nicht. Also hier könnt ihr quasi nachlesen, wie das funktionieren würde und was quasi was
nein.
bedeutet.
Nee.
Und vielleicht ist es nicht so schlecht, wie ihr denkt.
Doch.
Und rettet euch vor all den Problemen,
NF-Tables. Also NF-Tables, super Sache, das Beste seit geschnitten Brot, ja, unbedingt angucken. IPsec, alter nee. Scheiß, nicht angucken.
Okay, einfach die Augen zu machen, dann fertig. Okay, also hier könnte man quasi nachlesen, wie IPsec-Expressions zusammen mit NF-Tables funktionieren. Okay.
Also wer auf Schmerzen steht, dann kann IPsec machen.
Genau, ansonsten WireGuard. Ich glaube, da sind wir klar. Alle lieben WireGuard, richtig?
Ja, korrekt.
Richtig.
Alle lieben Perfekt. WireGuard.
Machen wir das so.
Dann geht's um Geld.
Haha.
Gibst du Geld?
Gut. How to pay professional maintainers. Genau, so ein kleiner Blogpost. Und irgendwie ist einfach nochmal eine schöne Summary von so, ja, zahlten Leuten halt Geld. Zahlt den Leuten Geld, dass sie das Zeug maintainen, und zahlt den Leuten halt irgendwie so, ja, macht halt so Verträge, die so continuously sind und nicht einfach so einmalig. Ja.
Nicht nur eine Spende und dann abziehen, sondern halt so.
Genau.
Diese ganzen Sachen, die halt zu diesem Projekt gehören, halt auch bezahlen und die dann auch quasi in Auftrag geben. Also darum geht es ja eigentlich. Die Maintenance offiziell in Anführungszeichen in Auftrag geben und nicht einfach nur irgendwie Geld über den Zaun werfen.
Ja, und halt einfach Maintenance in Auftrag geben und nicht Features. Mhm. Weil Features sind schön und gut, aber irgendjemand muss den Scheiß halt maintain. Und offensichtlich setzt du die Software ja schon ein, normalerweise. Das heißt, die Leute haben ja schon gute Decisions gemacht. Sie haben sich ja schon für die richtigen Features entschieden und so und das Projekt in eine Richtung gelenkt, dass du das einsetzen möchtest. Und dann musst du halt nicht irgendwie so, ja, man sollte halt auch irgendwie kein Micromanaging machen, sondern man sollte halt, ja, den Leuten Geld geben und dann halt auch vertrauen, dass die so, ja, das Richtige damit machen, weil sonst, ja, ist halt irgendwie ein bisschen doof. Funktioniert dann halt nicht, irgendwie nicht so gut. Und ist so ein bisschen, ja, sorry. Genau, aber es ist auch nicht viel Neues dabei, also. Ist auch schon so ein bisschen so, ja, obviously. Aber vielleicht hilft ja, wenn das wieder mal, das halt so in einen Blogpost und so, hey, hier.
Kann man mal wieder hinzeigen.
Ja. Weil es vielleicht für, ja, nur weil es für uns super obvious ist, dass es so funktionieren sollte und dass man das so machen könnte, ja, gibt vermutlich genug Leute, für die das halt nicht so obvious ist. Und für die ist es vielleicht gut, wenn man das nochmal in einfache Worte hat. Genau.
Okay, was haben wir als nächstes?
Dann haben wir ein Lesefu, den man nicht lesen muss. Die beste Lesefus.
Beste Lesefu, ja.
Dafür sind es halt zwei Videos und sie gehen beide, ich glaube, ungefähr eine Stunde 30 oder so. Das sind halt irgendwie 3 Stunden Video. Und zwar ist es mit so einem, ja, Vortrag. Ist ein Vortrag, vielleicht ist es auch eher so ein Seminar oder so. Ist auf jeden Fall so ein mit Russell Eckhoff. Und woher man den kennen könnte, ist, der hat so System Thinking Books und Zeug geschrieben. Und darum geht es auch in diesen 3 Stunden halt so um System Thinking und wie halt, ja, große Systeme funktionieren und wo man Incentives setzen kann und was dann passiert und so. Und ja, sein Vortragsstil ist halt mit super vielen Anekdoten und Dingen, die er gemacht hat. Und ja, habe ich ganz interessant gefunden. Also wenn ihr so System Thinking und so interessant findet, könnt ihr euch das hier mal anschauen.
Das Arbeiten oder was war das jetzt? War das jetzt Arbeit quasi?
Welcher Zeit? Das Video zu schauen oder?
Worüber das Video geht. Ein bisschen so wie
System Thinking, also das ist halt Dinge als großes System zu begreifen und dann halt zu sehen, wenn du halt irgendwo ein Incentive setzt oder so, was dann irgendwie mit dem System passiert und was es für Auswirkungen hat und so.
Hört sich für mich immer noch nach Arbeit an.
Ja, ja. Also
andere Frage, sollte ich das in meiner Arbeit schauen?
In deiner Arbeitszeit? Ja, solltest du schauen.
Ja.
Okay, alles klar.
Einfach aus dem Grund, weil du alle Videos während der Arbeitszeit schauen sollst, weil springender Punkt ist, du wirst bezahlt dafür, das Video dann zu schauen. Und das ist schon ganz geil, wenn du ein Video schaust und du bekommst Geld. Das ist wie so, selbst wenn das Video interessant ist, bekommst du noch Geld obendrauf. Wenn das Video langweilig ist, bekommst du immerhin Geld. Wenn du das in der Privat schaust, Video ist gut. Video ist scheiße, kein Geld. Was ist besser?
Auf jeden Fall immer das Geld.
Ja, siehst du, darum immer Videos auf Arbeit schauen.
Ich wollte quasi einsortieren, wo ich.
Ich meine, kommt ein bisschen drauf an, was dein Job ist oder so, aber wenn du.
Wenn du irgendwas mit Computern machst, kann man sich das schon überlegen.
Wenn du was mit Verantwortung. Nee, ich glaube, es ist eher, wenn du was mit Verantwortung. Also, es geht nicht prinzipiell um. Es
reicht, wenn du was mit Computern machst, Mann.
Es reicht, wenn du was mit Computern machst. Es geht halt nicht unbedingt um Computersysteme, sondern mehr um. Systeme mit Menschen und so.
Noch schlimmer.
Ja.
Also ja, aber vieles von dem kannst du schon auf komplexe Computersysteme anwenden. Also zum Beispiel, dass Benchmarking nicht unbedingt dafür da ist, ein herausstechendes System zu bauen. Also die Systemtheorie ist ja durchaus auch auf reine Computersysteme anwendbar. Deswegen ist es schon interessant, das zu hören. Ja. Oder gerade auch, um die Grenzen zu kennen, lässt einen dann ja auch kreativer damit umgehen.
Ja. Ja, also ich finde es irgendwie, super interessant.
Okay.
Allgemein dieses System Thinking-Thema. Sind halt auf der anderen Seite sind es halt auch 3 Stunden Video. Also,
aber YouTube kann man ja, wenn man das Englisch dann noch versteht, ich weiß nicht, wie das Englisch da in den Videos ist, aber man kann es ja auch auf 1,25 oder auf 1,5 abspielen.
Das bekommt mein Kopf nur so mäßig hin. Dann muss ich echt.
Nee, außerdem. Du aufpassen. Wirst dann halt kürzer bezahlt, musst du überlegen, ja.
Ja, genau.
Das ist schon. Soll das vielleicht auf halbe Geschwindigkeit machen.
Genau.
Gut, und wenn man die geguckt hat, dann kann man auch Bugs finden.
Ja. Und die sogar in ganz einfachen Sachen.
Nämlich zum Beispiel in Hello World. Was denkt ihr, wie viele Bugs kann man in Hello World einbauen?
Wahrscheinlich, wenn du so fragst.
Also können schon, aber quasi, wenn du dir Mühe gibst. Wie viele Bugs sind da normalerweise drin?
Eigentlich gar keiner.
Eigentlich gar keiner, genau. Stellt sich heraus, fast alle Beispiele, die quasi als Hello World von den verschiedenen Programmiersprachen verkauft werden, haben einen Bug.
Echt?
Nämlich, es gibt in Linux ein Device wie DevNull, das nennt sich DevFull. Und wenn man da was reinpipet, dann sollte quasi dein Programm sagen, dass es da nichts reinmachen kann, weil das Device schon voll. Stellt sich heraus, dass die allermeisten Hello World-Programme, wenn du die quasi startest und dann da reinpipest, dass die nicht sich richtig verhalten, dass sie nicht sagen, das Device ist voll.
Echt?
Tja. Das ist verrückt, oder? Habe ich auch nicht gewusst bis dahin. Hab mich auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Aber es gibt nicht viele Programmiersprachen, die es richtig machen. Eine Programmiersprache, die es richtig macht, wäre zum Beispiel Rust, Perl, Bash macht es richtig mit Echo, Org, OCaml, Tickel und C#. Die machen das quasi alle richtig in ihrer in der Version, aber Sachen wie Node.js, Java, Python 2, C und C++ haben alle.
Ich meine Python 2. Ich meine, naja.
Ja, bei Python aber 2.
C und C++?
Ja, das ist natürlich.
Java?
Ja, aber gut, auf der anderen Seite
C aber und C++. Wer benutzt schon C, C++ und Java?
Niemand. Aber bei C und C++ ist bestimmt so ein, du bist halt einfach selber schuld.
Du musst halt quasi schauen, ob das jetzt funktioniert hat.
Genau, das wäre halt deine Verantwortung, weil wenn sie das ja für dich machen würden, dann wäre es ja Performance und sie können ja nicht Performance
dir opfern
für damit Dinge irgendwie compliant sind.
Ja, aber weil das Python 2.7.18, das ist aus 20. April 2020, also es ist nicht unendlich alt.
Ja,
aber nur mittel
alt. Ja, aber es ist tot, es ist halt nicht mehr supported.
Ja, tot ist es, genau.
Also es ist halt, ja. Kann man machen, muss man nicht.
Genau,
also hat Ruby 3 nicht probiert. Wobei es vermutlich auch das gleiche Problem hat. Ich gehe nicht davon aus, dass das
gefixt hat. Hier, Ruby 2.7.2 war jetzt.
Genau.
Was er getestet hat. Genau, aber spannend. Es gibt quasi immer noch Probleme, die man haben kann, wo man nicht gewusst hat, dass man diese Probleme haben kann.
Schön.
Ja. Ja, genau. Er beschreibt quasi den Bug, wie es dazu kommt, was wie die verschiedenen Programme sich verhalten und wie sie sich auch richtig verhalten sollten.
Sehr gut.
Nämlich einen Fehler ausgeben, wenn sie ihren Output nicht irgendwo hinschreiben können. Hm. Das wäre der richtige.
Siehste, jetzt habt ihr sogar noch was gelernt in der heutigen Folge. Glück.
Ja, wunderbar. Tut mir leid. Nicht wieder. Passiert nicht wieder.
Genau. Kommen wir zu Web 3.0. Sind wir nicht schon bei 4.0? Oder? Ich habe aufgehört zu zählen.
Ich muss hier zuerst mal hier Ruby 3 probieren, bevor wir zu Web 3.0 kommen können.
Nee, wir müssen jetzt Web 3.0 machen.
Also,
Web 3.0 ist ganz schlimm. Ist dystopisch, wenn man...
Woran sehe ich, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht? Also es
wenn es eine Fehlermeldung gibt.
Nicht Fehlermeldung, Return Code. Du musst den Return Code anschauen.
Und der Return Code sollte...
Nicht null sein.
Nicht null sein.
Wenn der 120 ist.
Ja, dann ist kaputt. Dann ist mit Ruby 3 auch noch kaputt.
Immer noch kaputt. Und das ist nicht in Ordnung.
Ekelhaft. Finde ich, also ich finde es nicht gut. Genau. Web 3.0.
Fix euren Scheiß. Ja, Web 3.0. Was
kriegst du einen Scheiß? Genau, Web 3.0 könnt ihr auch fixen. Und mit fixen meine ich, macht es einfach nicht.
Was ist das 3.0 nochmal?
Web 3.0 ist Meta und alles Co., ne? Alles, was so Facebook was und Co. bauen wollen.
Blockchain, Bitcoin, dezentral. Ja. Weiß man nicht so genau. Das ist halt auch so ein bisschen Teil des Problems. Und ehrlich gesagt, dieser Talk ist auch mehr, oder ist nicht mal ein Talk, ist irgendwie so ein Essay, Webvideo, weiß ich nicht. Ist ganz gut gemacht, super interessant. Es geht weniger um der technische Teil oder der Technologieteil ist relativ klein, sondern es geht mehr so um den sozialen Aspekt und ich würde es mal zusammenfassen als irgendwie so, ja, Kapitalismus ist das Problem. Und Web 3.0, also eines dieser Versprechen oder so, was sie ja mit Web 3.0 und diesem Blockchain und Zeug machen, ist ja, dass es so eine, weil es nicht mehr zentral ist, dass es so eine Redistribution, eine Neuverteilung der Dinge gibt und so, aber in Realität passiert das natürlich nicht. Sondern du hast halt die Leute, die jetzt schon Geld haben, die haben dann auch irgendwie wieder Macht und viel zu sagen auf der Blockchain und so. Und auch dieses Blockchain ist irgendwie so dezentral und unveränderbar, ist halt so, ja, wenn die Leute mit viel Geld, wenn genug von denen sich halt entscheiden, einen Hard Fork zu machen, das Ding, was sich halt durchsetzen wird, ist der Fork, wo die Leute mit viel Geld drauf sind. Das heißt, so ein bisschen, ja, schwierig alles. Aber ja, kann man lernen, was irgendwie hier NFTs und
so tun oder
Blockchain und warum Web 3.0 irgendwie wie keine Probleme löst. Aber eben, wie gesagt, es ist weniger technisch, sondern mehr so ein bisschen die sozialen Aspekte beleuchtet. Genau.
So, dann hast du wieder irgendwas mit C++.
Aber es geht schon wieder. Ich habe extra wegen euch, weil ihr das letzte Mal das nicht so gut gefunden habt, so viele C++-Dinge mit C++. Ich habe erstens nur einen einzigen.
Ja.
Das ist schon besser, das stimmt. Erzähl mir mehr.
Genau.
Und zweitens überspringen wir den.
Nee. Zweitens geht es auch nicht wirklich um C++.
Ah, okay.
Dieser Talk hat auch vielleicht 5 Slides mit C++-Code und es geht auch nicht wirklich dann um den C++-Code, sondern es geht mehr. Es war die Keynote und der Titel war On Aesthetics of Code. Und es geht mehr darum, ist Code auch Kunst oder nicht? Und es geht halt mehr um Kunst und was ist schöner Code und ist Code schön oder nicht? Kann Code überhaupt Kunst sein oder nicht? Und wann ist es und wann ist es nicht? Oder was bedeutet das? Fand ich super interessant. Aber geht also null technisch.
Sondern eher künstlerisch.
Eher,
auch schön.
Genau, geht eher so um Kunst. Also wenn ihr sowas gut finde, dann kann ich das sehr empfehlen. Ich fand den Talk sehr gut.
So, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, Schweine. Also das ist zumindest das, was, was unsere KI daraus immer macht, wenn ich Pics, Pics, Pics sage.
Hoffentlich hast du es wieder genauso gesagt. Er findet nicht noch einen anderen Weg, wie, was es sein könnte. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber nee, wir sind einfach da auf, von Google abhängig, was, die, was halt jetzt dieses Google Speech-to-Text meint. Das ist ja.
Und ich meine, wir könnten jetzt eine gute Überleitung machen, weil Schweine sind vielleicht auch in diesem Hotdog drin, der jetzt zu dieser total tollen Linux-Distribution führt. Nee?
Yes. Also, wir erinnern uns alle an das gute Hannah Montana Linux, oder?
Ja.
Yep.
Ja, 112, genau. Muss man unbedingt hören.
112, ich bin dabei.
Ja, das genau. Die legendäre Sendung.
Und ich möchte euch heute den Nachfolger vorstellen, und zwar ist das Hotdog Linux.
Das und ist auch so pink.
Nee, aber es hat auch eine ziemlich hässliche wunderschöne Webseite.
Oh mein Gott, was ist das?
Das ist super. Hotdog Linux. Das ist ein Traum. Und die Themes, die sie da auf den Screenshots haben, sind die dabei?
Ich hoffe doch. Ja, also
auch gut. A graphical user interface based on retro computers, including Windows 3.1, Hotdog Stand, Amiga Workbench.
Wow. Aber.
Sehr gut.
Warum?
Sehr, sehr gut.
Genau, und es ist ein Live-Image based on Slackware. Und die Frage nach dem Warum ist das ist gleich wie beim
Graphics Slow DPI-Displays. Neue Unicorn-Support bei Design.
Ja, nee, ist einfach genau darum. Ist
oh
es,
Gott.
Ja.
Oh Gott.
Es ist halt primär ein Joke, würde ich mal sagen, aber es ist halt schon lustig.
Das ist schon eine Vorbereitung für den 1. April, oder?
Ja, genau, aber es hat sich jemand halt auch ein bisschen Mühe gegeben, das ist schon, ja, elaborate Joke, würde ich mal sagen. Das ist schon sehr geil. Und es ist im Gegensatz zum Hannah Montana Linux ist halt noch aktiv. Kinda. Ja. Ja. Fand ich sehr schön. Ich hab das irgendwie gesehen auf irgendwie ein Tweet, der irgendwie, ich habe das hier verlinkt, der Tweet war irgendwie, sie haben irgendein Video drüber gesprochen, gibt's irgendwie von, ja, weiß ich nicht, Updates and Hotdog Linux. Und dann war ich mir, habe ich so gefragt, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das überhaupt googeln will, und die Antwort war halt so, du willst das definitiv, weil, it is the greatest Linux distro since Hannah Montana Linux. Und dann
war ich so, okay. Da kennt jemand Hannah Montana Linux.
Genau, war ich so, okay, dann muss ich mir das doch tatsächlich anschauen, was das Hotdog Linux ist. Und ich war nicht enttäuscht, ich sag's mal so. War es schon so ziemlich genau das, was man erwartet.
Nee, ist viel besser.
Ich habe tatsächlich irgendwas, ich habe gar nichts erwartet, muss ich hier ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall, irgendwas mit Hot Dogs hat es nichts zu tun. Nee.
Ja, und warum? Also warum, wie war...
Keine Ahnung, was weiß ich.
Wie kommt der auf quasi Hot Dog Linux, warum...
woher soll ich das wissen? Aber es ist ein geiler Name, also...
Wahrscheinlich von Windows 3.1 Hot Dog Stand, aber keine Ahnung, was das ist. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Doch, genau. Es gibt quasi Windows 3.1 Hotdog Stand Color Scheme. Das ist dieses Rot und Gelb Color Scheme.
Ja.
Von
Gott.
Von das Windows 3.1.
So sieht die Webseite ja auch aus.
Ja, genau. Das passt also schon zusammen. Dann ist es okay.
Okay.
Ja, Windows 3.1. Also, ich find's gut.
Ja. Wunderbar. Gut. Ja. Noch was zum Ausprobieren. Fürs nächste Wochenende. Ich migriere gerade SVN-Repos.
Mein Beileid.
Wow. Ja.
Und habe gedacht, naja, also SVN kann ja gut mit Binärdateien umgehen. Große Binärdateien geht nicht so. Und das muss man ja migrieren. Migriert man halt nach LFS und ist nicht ganz so einfach, wenn man das richtig machen will. Und ich habe gelernt, es gibt Git LFS Migrate. Da kann man dann tatsächlich sagen, welche Dateien zum Beispiel, was weiß ich, alle ZIPs, alle Docs, alle keine Ahnung, komischen, kruden Binärdateien, die ihr da drin habt. Und er geht dann hin und schreibt halt die ganze Git-History um und entfernt halt schön alles und packt die Links dann wirklich alle ins LFS. Und das habe ich die Woche gelernt und wollte euch das mitteilen, weil das fand ich gut, dass es das ja gibt.
Tatsächlich habe ich das auch schon benutzt, Git-LFS-Migrate. Und hat das Richtige gemacht irgendwie. Aber es macht halt natürlich deine ganze Vergangenheit kaputt. Also wenn du irgendeine Vergangenheit hast zu retten, dann oder also, mit mehr als einer Person arbeiten musst. Und
macht es das? Kann es nicht die
es schreibt die History so um, als wäre
das da schon immer drin gewesen.
Genau. Das ist ja das, was du haben willst, weil sonst hättest du ja alle Daten doppelt. Sonst hättest du ja,
sie einmal in Git gar nichts gewonnen.
Und einmal im LFS. Und das ist irgendwie doof. Das war mein erster Ansatz. Ja. Ne? Ich mache einfach LFS, push das rein. Ja, es ist natürlich.
Das hilft natürlich nicht. Nee, aber mein Punkt ist er verändert die. Ich meine, wenn du von S-File migrierst, verlierst du sowieso deine History. Also, du schreibst die
ein bisschen.
Also, Du schreibst die ja um.
Ja, ich meine, wenn du jetzt gerade in einem Projekt arbeitest und dann entscheidet ihr euch so, oh ja, lass mal hier all diesen schädigen Binary-Blobs, die wir davor in der Vergangenheit hatten.
Aha, ja, dann bist du natürlich einfach ein Unmensch, ja. Also, dann hast du es nicht besser verdient. Nicht?
Ja, doch. Nee, das muss man sich nur bewusst sein. Vergangenheit verändern kann man schon immer alles machen, aber man muss das gut mit den Leuten, mit denen man arbeiten will, abstimmen. Ja, weil ansonsten sagen die, ich habe jetzt ein Git-Pull gemacht und jetzt will ich hier was merchen.
Die haben vorher nichts mit Git gemacht. Die haben vorher alle SVN gemacht und werden jetzt von mir gezwungen zu migrieren. Und
sie werden von dir migriert, oder?
Nee, die werden von mir gezwungen und ich halte so ein bisschen Händchen dabei und musste jetzt halt selber mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe halt gesagt, unser SVN-Server wird abgeschaltet.
Dann haben sie gesagt, oh nein, wir brauchen ja die nächsten 100 Jahre noch.
Ja, genau. Das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt und jetzt wachen die Letzten auf und sagen, der SVN-Server wird abgeschaltet.
Was? Bin zurück aus der Elternzeit, was ist hier los?
Und jetzt kommen sie plötzlich mit irgendwie Fragen, ja, wie geht es? Und Mist, und dann haben wir, sind wir halt auch so fies und haben ein Push-Limit auf unserem GitLab.
Ja, natürlich, ja.
Genau. Und das geht ja alles nicht. Und wie mache ich denn das? Und jetzt schreibe ich halt gerade doch nochmal eine Anleitung und sage.
Dann kommen irgendwelche ganz obskuren SVN-Features, so, ja, wir wollten diese Checks nebeneinander diese Checkouts nebeneinander legen, aber das geht jetzt gar nicht mehr so ohne weiteres. Und diese ganzen Branches sind ja in den Unterordnern und das hatten wir gebraucht für unseren Jenkins-Server oder so ein Scheiß. Ja. Ich kann mir das so gut vorstellen einfach.
Ja. Ekelhaft. Ja, und vor allem sind da ja auch SVN-Repos in SVN-Repos in SVN-Repos.
Ja, das ist aber normal. Das
und dann genau hast du ein Git-Repo in diesem SVN-Repo und ich mir denke, was habt ihr denn da gemacht? Aber hey, ja, gut. Kann man alles tun.
Leider, ja.
Ja, leider kann man das alles tun und leider haben die das seit 20 Jahren so getan und
ja. Aber das haben wir tatsächlich irgendwie hinbekommen, SVN abzuschalten.
Ja.
Was dann eher obskurer ist, wenn du dann noch irgendwelche so Third-Party Bezahl-Versionskontroll-Dinge findest, die nicht SVN sind, die du dann migrieren musst. Das dann, weil für SVN gibt es irgendwie Toolings und 100.000 Leute, die das irgendwie schon mal gemacht haben. Und dann hast du irgend so ein obskures Version-Control-System von irgend so einem Hersteller, wo du jedes Jahr immer noch offensichtlich irgendwie Lizenzkosten abdrückst, weil
ClearCase.
Hat mal jemand bezahlt.
Ja, aber ClearCase ist wenigstens groß, ne? Es war halt echt so was super obskures, was, ja, gerade mal so knapp eine Wikipedia-Page hatte oder so. Oder du so denkst so, hä? Okay. Warum? Ja. Weiß ich nicht. War schwierig. Wir haben dann irgendwelches, Scripting selber rundherum schreiben müssen für die Migration, weil das anders gar nicht ging.
Sehr schön. Ja. Gut, das musste ich bisher noch nicht machen, aber bisher haben es noch einfache Skripte getan, aber gucken wir mal.
Gut gehabt.
Ich bin gespannt. Gut. Was hat hier jemand? Grand Perspective SourceForge?
Ja, Grand Perspective. Das ist eine Software, über die ich gestolpert bin. Ich schaue mir immer mal wieder gerne an, was
auf SourceForge so läuft, ne?
Nein.
Hey, die SourceForge-Pointe wollte ich gleich bringen.
So sorry, so sorry.
was auf meiner Festplatte wie viel Platz wegnimmt. Und bin auf Ground Perspective gestolpert. Das ist ein macOS-Tool und es ist auf, warum auch immer, immer noch auf SourceForge gehostet.
Aber es wird aber aktiv
gepflegt. Krass. Es wird aktiv gepflegt. Man kann es sich auf SourceForge runterladen oder über den App Store kaufen. Wenn man den Entwicklern was in den Hut schmeißen will, also ist ja dann auch legitim. Was ich ganz cool fand als Feature ist, dass sie in ihren Docs auch beschreiben, wie man Time Machine Backups damit anschaut und dementsprechend dann auch analysiert, was in seinem Backup eigentlich das nass voll macht. ja, war mein Pick.
Ja, nice. Ja, so Sachen. Achso, das sind
diese Sachen. Genau, die Ansicht auch. Für die Leute, die früher im Conqueror unter KDE das auch mal benutzt haben, das war früher integriert. Gute Dateimanager konnten das einfach out of the box.
KDIR-Stats oder sowas gibt es immer, glaube ich, noch.
Das haben sie aber rausgezogen irgendwann. Es ist leider nicht keine Ansicht mehr. Früher war das in KDE 3, glaube ich, eine Ansicht, wo du Detailview, Listview oder einfach diese Dateigrößenansicht.
Ja, halt ist.
Wichtigstes ja, Feature ever.
Diese Vierecke, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich hätte es auch gedacht, dass ich das irgendwo herkenne.
QDS. Ja, also hier gibt es K-Disk-Free gibt es noch. Weiß ich nicht, ob das das ist. Aber ich hatte auf jeden Fall letztens auch so ein Programm, das mir das sowas anzeigt.
Oh, und wo es mir gerade einfällt, wo wir von Dateigrößen sprechen. Das wird ein zweiter Pick, sorry.
Nicht.
Es gibt ja NCDU.
Ja.
Das Encursus Disk Usage Programm. Und NCDU ist schnell und cool, aber was noch cooler ist, ist GDU. Und das ist ein in Go geschriebenes Pendant dazu. Mhm. Und es ist sackenschnell und lohnt sich deswegen mal anzuschauen.
Ja, also ich hab gerade tatsächlich es wiedergefunden. QDSDAT ist das, was ich meinte. Und es sieht einfach so aus wie diese Vierecke, die du auch da hast.
Ja, nice. Dann haben die das Theme von da adaptiert, genau.
Ja, die Farben sind ein bisschen anders bei, die sind, bei KDIR-Stat sind sie ein bisschen anders, die Farben. Also sieht genauso aus, aber die Farben sind eine andere.
Ja, aber die sind,
andere Farben, okay.
Ja, aber diese Tools sehen doch auch alle ungefähr genauso aus.
Yeah. Ja.
Ist ja auch halt okay, Vierke. Also, das ist der Job. Mhm. Ja, nice.
Gut. So, was haben wir noch?
Stefan Hundhammer at gmx.de. Bis 20, also der hat irgendwie immer noch das QDIR-Stat wird immer noch gepflegt, so ein Stück weit.
Ja, nice. Ah, das ist immer gut.
19 days ago.
Das top aktuell.
Brutal.
Wo waren wir? Wir waren bei der Callmap. Ich hatte vor einem halben Jahr oder so, mal den Use Case und dann habe ich es irgendwie nicht gefunden, aber es gibt es natürlich. Zwar, man hat irgendwie Werte und man will die in dieser GitHub Activity Grafik irgendwie plotten. Und natürlich gibt es irgendwie für so eine Calendar Heatmap for Pandas oder from Panda Time Series Data. Das heißt, wenn man irgendwie so Time Series Data in Panda hat, kann man die halt auch in so einer GitHub Activity Stats darstellen lassen. Und ich finde die Darstellung für gewisse Dinge halt schon recht praktisch. Und darum hier plus eins und like. Da wollte ich mal hier picken.
Cool.
Genau, mir ist nicht so ganz klar, es gibt irgendwie einen Fork und einen Nicht-Fork und mir ist nicht so ganz klar, was irgendwie mehr entwickelt wird. Ich glaube, es hat beides so ein bisschen Probleme. Ja, müsst ihr selber anschauen, was irgendwie besser funktioniert für euch. Aber ja, ist eine gute Sache. Dann habe ich mit ESPs rumgespielt. Und
ja, gute Entscheidung.
Ich habe gelernt, dass es, also es gibt ja MRuby, was dieses Micro Mini Ruby ist, was halt so ein Subset von Ruby ist. es halt so ein bisschen kleiner ist und halt irgendwie, wenn du das irgendwo embedden willst. Und es gibt ein mRuby ESP32 Projekt. Und das habe ich irgendwie am Wochenende mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumgespielt. Ist nicht super aktiv und im Gegensatz zu MicroPython schon eher ein bisschen krepliger zu benutzen. Aber es funktioniert und ist so wohl so semi-aktiv, weil ich habe das mit einem latest ESP-IDF-Dingsy probiert und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach mal ein Issue gemacht und das ist heute schon gefixt. So irgendwie ein Tag später oder so. Das heißt...
Leute, die da maintainen, alles gut.
Ja, so ein bisschen wird das wohl maintained und also wenn ihr Ruby auf dem ESP machen wollt, geht das wohl. Was ich vorher nicht wusste und dann habe ich es ausprobiert und es geht wohl und ja, nice.
Ja, nice. Das ist doch eine coole Sache. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich mein Zeug von MicroPython umschreibe, vermutlich nicht. aber es ist gut zu wissen, dass es gibt und dass da Leute tatsächlich dran arbeiten.
Ja,
cool. Weil mehr Alternativen, mehr Dinge auf dem ESP, mehr gut.
Jupp, kann ich bestätigen. Es kann sogar Wi-Fi. Das ist schon mal eine gute Sache. Beim MicroPython war es am Anfang so, ja, du hast dieses Python auf deinem ESP. Aber es kann nicht. Es kann nicht mal Wi-Fi.
Genau, was glaube ich so das größte Problem ist, ja stimmt, Wi-Fi habe ich jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das größte Feature, was fehlt, ist irgendwie UART-Support, was ich so gesehen habe.
Das heißt, du kannst nicht das auf der seriellen Konsole sehen, was du gerade machst.
Doch.
Ja, aber gut, dann ist UART-Support da. Oder willst du es auf anderen Pins?
Nee, für weitere, wenn du noch weitere Dinge über UART anschließen möchtest. So rum.
Ach so, nee, okay.
Also du hast dein, also es ist halt so ein Use Case, den ich habe, weil mein CO2-Sensor ist halt über eine UART-Schnittstelle connected. Und dann wirst du halt mit diesem Sensor sprechen. Und dann musst dein,
einfach ESP-Home nehmen und dann ist fertig?
Keine Ahnung. Ja, korrekt. Okay. Aber man will selber Dinge basteln.
Manchmal will man den Sensor auslesen und mit diesen Informationen irgendwas machen, aber manchmal will man auch einfach nur den Sensor auslesen. Das stimmt.
Ja, genau, das ist halt ein bisschen Use Case. Aber genau, wenn du einfach, genau. Aber ich will ja zum Beispiel was mit Ruby auf dem ESP programmieren.
Ja, dann ist perfekt.
Ja, genau.
Cool. So, was haben wir noch?
Du hast noch was reingeschrieben.
Diftastic. Ja,
Diftastic, genau.
Klingt lustig. Ihr kennt ja quasi die Standard Diff View, die euch quasi sagt, diese Zeile hat sich dort geändert und diese Zeile hat sich dort geändert. Für die Kommandozeile gibt es Diftastic und das macht euch eine wunderbar schöne Diff View, die auch Syntax kann, also die quasi nicht nur sagt, okay, diese Zeile hat sich geändert, sondern in dieser Zeile hat sich das geändert, zum Beispiel zu diesem Array ist diese String dazugekommen. Und das sieht auf jeden Fall sehr cool aus, es unterstützt irgendwie einen relativ großen Sack voll Sprachen und kann man mal ausprobieren, wenn man das Diff nicht als Patch-File benutzen will, sondern wenn man quasi was in der Kommandozeile sehen möchte und das mit Farben.
Nice.
Ja, sieht cool aus. Aber selber noch nicht getestet, deswegen hier nur gepickt.
Sehr gut. Selber auch nicht getestet ist, Leute lieben Pointer.
Doubt.
Naja, also hier der eine Typ im Internet findet Pointer so gut, dass es ihn Python implementiert hat.
Ja, okay, ja, alles klar.
Das heißt, wenn ihr in eurem Python-Programm
Pointers braucht, dann guckt euch das
Pointer an. C++ Developers get adjusted to Python. Damit sie sich nicht so alleine gelassen nicht zu Hause fühlen.
Gut.
Mhm. Ja, nee, ist auf jeden Fall why not? So ein Ding eher in die Richtung.
Ja, genau. Fand ich sehr lustig.
Das letzte Commit war I put one comment and Flake 8 got mad. Nicht Universal Next.
Ja. Gut.
Ja. Korrekt.
Und dann haben wir noch Kit-Content. Und? Jetzt.
Ah, hier. Das ist leider, ja, das funktioniert leider nur zum selber anschauen. Das heißt, ihr müsst euch das anschauen. Es ist diese eine Meme-Cat als Video mit Sound.
Okay, das klicke ich jetzt lieber dann nicht an, ja.
Genau.
Ja.
Weiß ich nicht. Ich finde es super gut. Ich,
ja.
Vielleicht brauche ich den Ton dazu. Jetzt ist es gerade nur creepy.
Ja, du brauchst den Ton dazu. Der Ton lohnt sich schon.
Okay, alles klar. Na gut, wenn du das sagst, dann vertraue ich auf deine auf dein Expertenwissen.
Genau, ich spreche hier aus Erfahrung. Ich habe das in meiner Quick-Link-List. Manchmal am Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich mir, ha!
Okay.
Ich brauche so eine Katze.
Ja. Jetzt.
Genau.
Genau. Ich habe gerade mal in unserer History noch nachgeguckt. Wir haben Codierstat schon besprochen in Ausgabe 157. Markus und ich haben diese Sendung gemacht. Ja, nur mal, dass sie.
Ja. Also, was du sagen willst, wir wiederholen uns eigentlich auch nur noch immer und drehen uns im Kreis und erzählen die gleichen blöden Witze, aber wir wissen es einfach nicht mehr so genau.
Wir haben es alles schon wieder vergessen. Ja. Weil ich war nämlich auf diesem Repo und hatte das schon angehakt als gestartet, habe gedacht, wir müssen darüber schon mal geredet haben. Und Gott sei Dank haben wir so eine super Suche und das wiederholt sich alles. Das ist schon schlimm.
Ja?
Ja.
Ja, ja. Gibt nichts Neues, gibt nur die gleichen.
Ja. Ja, wir haben auch damals schon über Git geredet. Also es ist wirklich echt traurig. Ja. Selbst über Haiku und ReactOS und McAfee war auch dabei. Ja. Gut, dann sind wir durch, ne? Mit dieser kleinen, feinen Sendung. Habt ihr noch letzte Worte? Nein? Doch?
Nein.
Oh, vielleicht.
Schaut dieses Video.
Guckt dieses eine Video im Internet.
Dieses Video. Eine Video.
Sofort. Ja. Lasst alles stehen und liegen. Macht unsere nicht vorhandenen Chapter Marks auf und klickt. Aber die Shownotes sind ja relativ. Nee,
also Shownotes, dann ganz runterscrollen, das ist der letzte Link.
Macht das sofort und wir hören uns dann in 1, 2, 3, 4 Wochen wieder. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Wunderbar, haben wir Markus Spur auch synchronisiert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Ciao.
Zwei Stunden reicht. Ja. Ich habe gerade in mein Mail-Postfach geguckt, habe gesehen, dass ich irgendwie nix Packages subscribed bin. 2 Tage, 5000 E-Mails. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie ist es ein bisschen weird jetzt. Ja, er hat gesagt, hey, ich habe dich hier automatisch zu nix Packages subscribed. Ich hoffe, du bist sehr glücklich. Hey there, we're just writing you to let you know that you've automatically been subscribed to a repository on GitHub. Nixos Nix Packages. You will receive all issues, pull requests and comments that happen on the repository. Okay, danke. Danke GitHub, es war sehr nett. Ich lösche alle E-Mails. Es ist halt wirklich, das ist total absurd, aber es passiert die ganze Zeit was. Ich habe mich gewundert, warum ich ab und zu so einzelne E-Mails bekommen habe, wo quasi irgendein Issue mit drin stand, wo ich eigentlich gar nichts zu tun hatte. Stellt sich heraus, sie sind quasi zwischen dem Filterprozess und dem Runterladen passiert. Oh mein Gott, ey. Naja. Das ist nicht so einfach. Ich weiß nicht genau, ja gut. Vielleicht ist aber auch richtig, vielleicht sollte ich diese 5000, ich habe schon gedacht, so, warum habe ich denn die jetzt bekommen? Na gut, keine Ahnung, sieht schon irgendwie interessant aus, hat irgendwas mit Python zu tun, aber warum ich jetzt subscribed, stehe ich halt hier raus, bin ein, ich schon subscribe. Nee, das war jetzt ein bisschen weird, hey. Nee, das ist also Nix Package subscriben, das ist schon echt quasi das nächste Level. Das ja, ich möchte den Stress testen, ohne Witz, hey. Also wenn du das möchtest, dann einfach Nix Package subscriben, kriegst quasi unendlich viele E-Mails und sofort. Und die sehen auch alle ein bisschen anders aus, machen alle irgendwelche anderen Sachen und sind bestimmt auch alle total wichtig für unterschiedliche Leute, ja. Da auf jeden Fall nichts dagegen, aber es ist halt einfach so viele E-Mails. Naja. Für jeden Menschen. Ja, aber es gibt da so ein paar Leute, die sind schon echt in vielen von diesen Issues mit drin. Und da frage ich mich so, hey, krass, ich hoffe, ihr werdet dafür auch bezahlt. Weil ansonsten ist es nicht in Ordnung. Das kann auch sein. Aber das Problem ist, irgendwann sind die nicht mehr Schüler. Und das ist, dann brauchen wir andere Schüler. Das ist so wie mit Praktikanten, ja. Du brauchst immer wieder Nachschub, ja. Wenn die weggehen, brauchst du neue, sofort. Ja, nicht Nachwuchs, Nachschub einfach. Das ist mehr wie so ein Revolver, den du nachlädst, ja. Und dann verschießt du die. Was hatten wir? Schneller, gut. Das geht nicht, glaube ich. Achso, du hast den da schon runterkopiert. Das hätte ich jetzt noch nicht gemacht sonst. Warte. Ah, perfekt. Perfekt. Ein bisschen lange. Ja, da geht nur einiges, Mann. Da kannst du schön deine SVN-Repos hin tun. Das ist halt die andere Gruppe von Studenten, die halt nichts zu tun haben, die keinen Maintenance-Task haben. Die gucken halt ab und zu mal, was auf Source vorschlägt. Ich glaube, wir nehmen den einfach. Dann gucken wir nach, wie gut der quasi in die anderen Sachen mit reinpasst. Aber da würde ich mich freuen, wenn ich den lese. Das ist die Sache. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wenn man durch diese Sachen durchguckt und dann so, naja. Das war sehr witzig. Ja, dann nehmen wir den. So. Nö, lass den einfach genau so, bitte. Ey! Na gut, okay, dieses Mal. Sehr schön, ja. Bis dann. Ich mache ja auch Unrecord.